Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und bevor es heute mit einer neuen Folge von Puppies in Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar Koro.
Wir sind uns sicher, dass die meisten von euch Koro bestimmt schon kennen. Koro ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel. Das heißt, dort findet ihr alles, was euer Herz begehrt, seien es Datteln, Mandeln, Mandelmus, Pesto, Pasta, Schokoriegel. Dort hat man eine riesige Auswahl an total tollen Lebensmitteln in großen Packungen, was uns beiden natürlich wichtig ist, gerade bei Snacks. Und das Ganze zu total fairen und transparenten Preisen.
Und die Auswahl ist toll und die Preise sind super. Es gibt aber auch ganz viele tolle Aktionen bei Koro. Unter anderem haben sie jetzt etwas ins Sortiment aufgenommen, was mir persönlich ganz wichtig ist in der Vorweihnachtszeit, und zwar Adventskalender. Ich finde, man darf auch als erwachsene Person sich auf den Dezember freuen und auf die unterschiedlichen Türchen, die man öffnet. Und da gibt es derzeit noch zwei Adventskalender, die ihr euch aussuchen könnt. Da müsst ihr einfach online auf die Website www.korodrogerie.de gehen und findet da erstmal das ganze Sortiment, aber eben auch die Adventskalender. Und ja, wir sind jetzt relativ knapp, aber ich habe zum Beispiel meinen auch erst jetzt bestellt. Und ich zum Beispiel habe auch gar kein Problem damit, einfach mal am 1. Dezember oder am 2.3. dann gleich mehrere Türchen zu öffnen. Und deswegen wollten wir euch das unbedingt vorstellen für alle da draußen, die noch keinen Adventskalender haben.
Also, wer von euch Lust bekommen hat, einmal bei korodrogerie.de vorbeizuschauen, dem können wir das total ans Herz legen. Wenn ihr dann da seid, könnt ihr auch gerne beim Bestellen unseren Rabattcode benutzen. Das ist einmal Puppies, also wie in unserem Namen. Und damit bekommt ihr dann einmal 5% auf das gesamte Koro-Sortiment.
Und schickt uns auf jeden Fall gerne Bilder von den Dingen, die ihr euch ausgesucht habt. Das interessiert uns natürlich ungemein. Und wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern auf der Koro-Website. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda.
So, ihr Lieben, heute sind wir nicht im Studio und auch nicht zusammen in einem Raum, sondern nehmen getrennt auf zum ersten Mal, was sich als recht aufwendig und umständlich herausgestellt hat, zumindest für uns beide Menschen, die nicht besonders technikaffin sind. Wir werden da jetzt noch mal ein bisschen dran tüfteln und hoffen aber, dass die Folge trotzdem so einigermaßen glatt läuft. Aber deswegen wollen wir auch gar nicht so viel vorweg quatschen, sondern ich hoffe, dass Amanda gleich direkt mit ihrem Fall loslegt.
Genau, also wir haben schon ein bisschen gestruggelt, aber wir hoffen, wir haben es jetzt einigermaßen hinbekommen und es wird auf jeden Fall eine kleine Überraschung, wie die Folge dann am Ende für uns wird. Und ich habe einen Fall mitgebracht und den möchte ich euch dann gerne jetzt vorstellen. Lauren geht mit vorsichtigen Schritten den Flur entlang. Streift von einer Tür zur nächsten, blickt sich um. Dann betritt sie das erste Kinderzimmer. In der einen Hand hält sie den Wäschekorb, mit der anderen fischt sie Kleidung hastig vom Boden und wirft sie schwungvoll ins Körbchen. Sie wirft einen Blick durchs Zimmer. Sie seufzt. Ein bisschen unordentlich ist es hier schon, denkt sie. Sie verlässt das Chaos und schließt mit der freien Hand die Tür hinter sich zu. Gedankenverloren schreitet sie voran. Und dann bleibt ihr Blick an seiner Tür hängen. Die Tür steht wie immer ein Spalt breit offen. Lauren hält inne, lauscht dem Stimmenmeer, das aus dem Zimmer ihres ältesten Sohnes dringt. Seine tiefe Stimme erklingt durch den Raum. Und Lauren schmunzelt. Man hört ihn immer erst, bevor man ihn sieht. Man hört ihn, aber auch die unzähligen kleinen Nebengeräusche. Das zittrige, schnelle Klicken einer Maus, Finger, die hastig über eine Tastatur huschen und nervös immer wieder auf dieselben Tasten drücken. Das monotone Rauschen eines Computers. Sie blickt durch den kleinen Spalt und dringt für den kleinsten Augenblick in diese komplett andere Welt ein, die sich hinter dieser Tür verbirgt. Eine Welt, die sie nicht ganz versteht, mit der sie nicht wirklich etwas anzufangen weiß. Und so schnell, wie sie in diese Welt eingedrungen ist, so schnell verlässt sie sie auch wieder, schüttelt ihren Kopf, seufzt erneut und geht zurück ins Wohnzimmer. Sie stellt den Wäschekorb in die Ecke und blickt sich um. Ein Sammelsurium an Chaos breitet sich vor ihr aus. Sie atmet immer schneller, wirft ein Stück Wäsche nach dem nächsten in den Korb. Bis es ihr reicht. Breck! Breck! Kannst du endlich mal mit dem Haushalt helfen? Breck, verdammt! Voller Wut schnappt sie sich ein weiteres Stück Dreckwäsche und wirft es gekonnt in den Korb. Eine Punktlandung. Und wo zuvor noch sanfte Schritte durch den Flur glitten, sind es jetzt die festen Stampfer einer Bärenmutter. Lauren reißt die Tür zu Brecks Zimmer auf, sticht mit einer imaginären Nadel die Blase seiner kleinen, eigens erschaffenen Welt auf. Breck schaut sie erstaunt an und hebt eine Augenbraue. Meine Mom ist ins Zimmer gekommen, bin kurz AFK. Er setzt sein Headset ab. Breck, ich hab dich gerufen. Du hast noch keine deiner Hausarbeiten erledigt. Breck, bitte hilf mir kurz, danach kannst du weiterspielen. Seine Hände greifen wieder zum Headset. Er setzt es sich auf den Kopf, bedeckt seine Ohren mit den großen Kopfhörern und wirft seiner Mutter einen letzten Blick zu. Louis hat gesagt, ich muss diese Hausarbeiten nicht erledigen. Es sind doch die anderen, die die ganze Unordnung machen. Der Drehstuhl bewegt sich, dreht sich um die eigene Achse und kaum kann Lauren ein Wort verlieren, wird sie erneut umringt von den bunten Nebengeräuschen, den Stimmen, dem Klicken. Louis hat gesagt, dass. Louis sagt aber, Louis denkt nicht, dass. Dieses elende Louis hat gesagt Spiel spielen sie nun seit Wochen. Ach was, seit Monaten. Lauren knirscht mit den Zähnen. Wenn sie noch einmal diesen Namen hören muss, wenn sie nur noch ein einziges Mal anhören muss, was Louis für richtig oder notwendig hält, dann weiß sie auch nicht. Denn seitdem Louis in das Leben von Breck getreten ist und damit auch in ihres, erkennt sie ihren Erstgeborenen kaum wieder. Er ist aufmüpfig, hilft nicht mehr im Haushalt, vernachlässigt Freunde und Hobbys. Er verbringt jede freie Sekunde seines Alltags am PC, blickt starr auf die drei Monitore vor ihm und spielt ein Spiel nach dem nächsten. Und mittendrin ist immer er, Louis. Was ist nur aus ihrem Breck geworden? Wo ist ihr süßer, lieber kleiner Junge nur hin? Der kleine Junge, der am 17. März 1999 in Caterham, Surrey, Großbritannien, das Licht der Welt erblickte. Lauren erinnert sich, als ob es gestern war, als sie ihr kleines Bündel Glück in den Arm hielt, als sie das erste Mal in seine großen Kulleraugen blickte, seine zarte Haut streichelte und ihm durch die dunklen Haare strich. Dieses kleine Baby, ihr Sonnenschein, war die absolute Krönung ihrer Beziehung gewesen. Lauren und ihr Mann Barry sind 3 Jahre vor Brecks Geburt aus den USA nach Großbritannien gezogen. Barry arbeitet in der Ölindustrie und hatte ein einmaliges Jobangebot erhalten, das sie einfach nicht ausschlagen konnten. Also packten sie ihre Koffer, nahmen ihre Habseligkeiten mit und eine große Portion Hoffnung auf einen Neuanfang. Und sie wurden nicht enttäuscht. Schnell lebten sie sich in Caterham ein, wurden von der Gemeinde mit offenen Armen empfangen. Als Lauren dann die freudige Botschaft erhielt, schwanger zu sein, liefen die Räder in der Namenssuchmaschine ihrer Köpfe heiß. Es sollte ein besonderer Name sein, nicht nur kreativ, anders. Er sollte eine Bedeutung für sie haben, sollte sie an ihre Liebe erinnern. Und genau so einen Namen haben sie letztlich gefunden. Breck. Als Anlehnung an den Ort, an dem sich Barry und Lauren kennenlernten. Breckenridge in Colorado. Und so besonders wie sein Name ist, genauso einzigartig ist ihr Breck für sie. Er ist ein offenes Kind, geht mit einer ganz natürlichen Neugier durchs Leben und trägt dabei das größte, schillerndste Strahlen auf dem Gesicht. Und diese besondere Neugier zieht ihn schon als Kleinkind in eine ganz bestimmte Richtung. Wie magisch angezogen stapft der kleine Breck mit unsicheren Schritten auf alles zu, was mit Technik zu tun hat. Sei es der familieneigene Computer, der Fernseher oder Experimente mit einer Rakete im Garten. Für Breck sind die Funktionalitäten dahinter unfassbar interessant. Wann immer er ein kaputtes Spielzeug oder Gerät aufstöbern kann, setzt sich der kleine Breck hin, bewaffnet mit dem Werkzeugkasten seines Vaters, und beginnt, die Gegenstände vor ihm zu reparieren. Er scheint ein Händchen dafür zu haben. Wenn auch ein sehr kleines Händchen. Ein Umstand, der sich nicht ändern würde, auch als das Haus der Familie einen ganzen Schwung Zuwachs bekommt. Im Jahr 2002 gebärt Lauren Drillinge, 2 Mädchen und einen Jungen. Und plötzlich wird aus dem Einzelkind Breck einer von 4. Eine ganz schöne Umstellung für den 3-Jährigen, die er aber keineswegs scheut. Er liebt seine kleinen Geschwister, kümmert sich liebevoll um sie und hat gleich 3 neue Spielgefährten zugewonnen. Spielgefährten, denen er nur allzu gerne die Welt erklärt. Und im Austausch dafür erhält er ihre absolute, uneingeschränkte Anerkennung. Breck ist wie ein Held für die 3 Kleinen. 6 Jahre nach der Geburt der Drillinge lassen sich Lauren und Barry scheiden. Sie gehen im Guten auseinander. Nur weil ihre Liebe zueinander endet, würde das keine Auswirkung auf ihre Liebe zu den Kindern haben. Das ist ihnen besonders wichtig. Und es scheint ihnen auch zu gelingen. Obwohl die Kinder weiterhin im Familienhaus bei Lauren leben, führen sie eine gute Beziehung zu ihrem Vater, sehen ihn so oft sie möchten und verbringen viel Zeit in seiner neuen Wohnung. Es ist eine Veränderung im Leben der Familie, aber durch neue Routinen, durch ihren Zusammenhalt, durch ihre Liebe meistern sie diese gekonnt. Lauren beginnt bald eine Stelle als Lehrerin an einer Grundschule. Sie möchte ihr eigenes Geld verdienen, möchte unabhängig sein und sie möchte auch wieder Kontakte knüpfen. Mit Erfolg. Sie veranstaltet immer öfter kleinere Partys zu Hause, lädt Freunde und Nachbarn ein und beginnt irgendwann auch mal wieder zu daten. Natürlich bleiben ihre Kinder dabei immer die größte Priorität. Sie liebt sie mehr als alles andere. Liebt es, mit ihnen sonntags in die Kirche zu gehen, mit ihnen gemeinsam zu Abend zu essen und ihren Geschichten vom Tag zu lauschen. Und sie liebt es, sie groß werden zu sehen. Vor allem ihr Ältester, ihr Breck, wächst zu einem beachtlichen Jungen heran. Er ist ein Einserschüler, belegt mehrere freiwillige Physikkurse und interessiert sich grundsätzlich für alle möglichen Naturwissenschaften. In seiner Freizeit engagiert er sich bei den Army Cadets, wo Kindern bereits die Arbeit des Militärs nahegelegt wird. Er liebt es, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen Schabernack zu treiben, zu lachen, laut und viel und sich die lustigsten Geschichten auszumalen. Er hat viele Freunde, ist durch seine freundliche, offene Art bei allen sehr beliebt. Breck nicht zu mögen, scheint schier unmöglich zu sein. Und für Breck, der so viele Erinnerungen mit seinem Vater teilt, ist die Beziehung zu ihm besonders wichtig. So sehr er seine Mutter liebt, so gerne er Zeit mit seinen kleinen Geschwistern verbringt, manchmal braucht es nun mal ein Mann-zu-Mann-Gespräch. Besonders, wenn man an der Schwelle zur Pubertät steht und sich die Interessen in ganz neue Richtungen entwickeln. Gut, so ganz neu sind sie in Brecks Fall nicht unbedingt. Denn wen hätte es überrascht, dass der kleine, fröhliche Breck zu einem Teenager mit großer Leidenschaft für Videospiele wird? Seine Eltern zumindest nicht. Seinen ersten Computer hatte sich Breck selbst gebaut, hatte sich die Technik, Grafikkarten und so weiter besorgt, um sich seinen eigenen, perfekten Computer kreieren zu können. Jedes Taschengeld, jeder Geburtstagsumschlag wurde zur Seite gelegt, damit er sich diesen Traum ermöglichen konnte. Und auch in Zukunft würde Breck sein Erspartes immer wieder für den Ausbau seiner Traumwelt, seiner Computerwelt, ausgeben. Als er Barry eines Tages von diesem Spiel erzählt und dem Server, auf dem er und seine Freunde spielen, schmücken viele große Fragezeichen Barrys Stirn. Was ist ein Server? TeamSpeak? Ist das der Name des Spiels? Breck schmunzelt. Na komm, ich zeig's dir. Er führt seinen Vater in sein Zimmer und eröffnet ihm eine Welt, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Und Breck versucht zu erklären. Der Server ermöglicht es mir und meinen Freunden, gemeinsam Computerspiele zu spielen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Server und die werden von unterschiedlichen Personen betreut. Und das da, er deutet auf ein dunkles Logo von 2 Augen und einem Headset, das ist TeamSpeak. Darüber können wir kommunizieren. Wir sprechen miteinander, manchmal schreiben wir auch und schicken uns lustige Bilder und Videos. So haben wir das Gefühl, dass wir wirklich zusammenspielen. Wahnsinn, denkt Barry. Es ist wie ein virtueller Raum, ein Spielplatz, auf den die Besucher gemeinsam in die Welt des Computerspiels eintauchen und dabei miteinander sprechen können. Sie werden Teil dieser Welt, Teil des Spiels. Und ja, wenn Barry Breck so über die Schulter schaut, dann kann er den Reiz dieser Welt durchaus nachvollziehen. Und Breck kann es kaum erwarten, diese Welt weiter zu erkunden. Jeden Tag nach der Schule eilt er nach Hause, begrüßt seine Mutter mit einem Kuss auf die Wange und setzt sich vor seinen PC. Er schaltet die 3 Monitore an, setzt sich das Headset auf den Kopf und begrüßt seine Mitspieler. Sein Freund Max hatte ihm damals von diesem Server erzählt. Er selbst sei von seinem Freund Liam eingeladen worden. Er würde schon seit ein paar Monaten hier unterwegs sein und es sei mit Abstand der beste Server überhaupt. Und sie hatten recht. Breck gefiel es hier. Es war ein offener Server mit über 400 anderen Mitspielern und Mitspielerinnen. Es gab kein Auswahlkriterium, keine Passwörter, keine Einschränkungen. Jeder, der wollte, konnte Teil dieses Servers werden. Alles begann mit Minecraft, einem der wohl bekanntesten Computerspiele der Welt. Stunden über Stunden bauten sich Breck und seine Freunde ihre würfelförmige Welt auf, sammelten Ressourcen und kämpften. Und währenddessen erzählten sie sich die wildesten Geschichten aus dem wahren Leben und aus ihrem Minecraft-Leben. Ein lautes, herzliches Lachen erfüllte dann Brecks Zimmer. Ein Lachen, das nur noch lauter und ansteckender werden würde, als sie beginnen, Battlefield 3 zu spielen. Ein First-Person-Shooter, der sich zu Brecks absoluten Lieblingsspiel mausert. Und damit steht er nicht alleine da. Auch seine Freunde sind ganz fasziniert von diesem neuen Spielerlebnis. Gemeinsam ziehen sie in die virtuelle Schlacht, jeder mit seiner eigenen Rolle, seinen eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Waffen. Breck bevorzugt Schusswaffen, kann schnell und zielsicher schießen und wird damit zu einem essentiell wichtigen Mitspieler für die anderen. Kurzum, Breck ist richtig gut in dem Spiel und deswegen möchte man ihn lieber auf der eigenen Seite wissen als auf der gegnerischen. Und so ernst und düster dieses Spiel wirken mag, so fröhlich und lustig sind die Gespräche und die Erlebnisse der Freunde. Denn die Mission zu absolvieren, stärker und besser zu werden, ist nur ein kleiner Teil ihres Hobbys. Tatsächlich können sie auch Stunden damit verbringen, durch die Welt des Computerspiels zu laufen, die Natur zu erkunden und einfach nur Spaß zu haben. Sich Steine an den Kopf zu werfen, sich von den Brücken zu schubsen oder sich voreinander zu verstecken. Denn all das sind Videospiele. Sie können ernst und actiongeladen sein, aber sie eröffnen auch die Möglichkeit, der eigenen Kreativität und Fantasie freien Lauf zu lassen. Der Server wird für sie wie ein kleiner Clubraum, in dem sich Breck und seine Freunde, aber auch viele Fremde aufhalten, mit denen man Kontakt haben kann, aber nicht muss. Einer dieser fremden Menschen ist Louis und ihm gehört der Server. Er ist schon fast 18 und damit in etwa 4 Jahre älter als Breck und seine Freunde. Persönlich kennt ihn niemand und doch finden sie einen Draht zueinander. Immer regelmäßiger spielt Louis mit ihnen und wird ein elementarer Bestandteil der Gruppe. Aus 5 Freunden werden schnell 6. Und diese sind ein eingeschweißtes Team. Nicht nur, weil sie gemeinsam spielen, sondern vor allem, weil sie sich während des Spiels auch über ganz viele alltägliche Dinge austauschen. Ihr Familienleben, ihre Hobbys und natürlich ihre Interessen. Als Breck einmal erwähnt, dass er sich gerne mal mit der anderen Seite der Spielewelt beschäftigen würde, dass er programmieren möchte und dass er Codes unfassbar spannend findet, bestätigt Louis ihn in seiner Neugier. Er soll es einfach mal ausprobieren. So schwer ist das alles gar nicht. Er selbst hat da auch ein bisschen Erfahrung. Und Breck nickt. Ja, er würde es mal versuchen. Es ist etwas ganz Neues für Breck, mit jemandem zu sprechen, der seine Interessen teilt. Für den mehr hinter dem Spiel steckt. Eine Unendlichkeit von Möglichkeiten, von Zahlen, Buchstaben, von Codes, die es zu entdecken gibt. Und in Louis scheint er endlich jemanden gefunden zu haben, der dies auch so sieht. Immer öfter spielen die beiden zusammen, tauschen sich aus über die aktuellsten Spiele und die neuesten Produkte auf dem Markt. Und während Breck und seine Freunde auch ganz offen über ihre Familie und ihren Alltag sprechen, hält sich Louis auf dem Gebiet immer zurück. Während eines Spiels fragt Breck ihn also geradeaus, wo er denn leben würde. Louis hält einen Moment inne. Jetzt gerade bin ich in New York. New York? Breck verschluckt sich fast. Was machst du denn in New York? Und um diese Uhrzeit? Ach, erwidert Louis, ich mache heute eine kleine Nachtschicht. Du meinst jetzt beim Spielen? Nein, ich habe auch ein Leben und einen Job. Weißt du, ich arbeite hier beim Sicherheitsdienst. Ich teste Websites. Also bist du ein Hacker? Fragt Breck neugierig. Nein, lacht Louis, aber mehr kann ich nicht sagen. Top Secret, du verstehst? Und Breck versteht natürlich. Er ist ganz fasziniert von seiner Internetbekanntschaft. Was muss das für ein aufregendes Leben sein, das Louis führt? Er lebt in New York, arbeitet für den Sicherheitsdienst, hat 20 Millionen in Bitcoin. Er führt auch sein eigenes Unternehmen und programmiert für andere. Er lebt seinen absoluten Traum. Und das mit 18 Jahren? Wie kann ein 18-Jähriger so erfolgreich sein? Und würde es Breck auch jemals so weit schaffen? Während Brecks Freunde nicht ganz so sicher sind, was sie von dieser Geschichte halten sollen und es irgendwie komisch finden, dass ein 18-Jähriger in einem Penthouse in New York lebt und um die Welt jettet, lauscht Breck voller Neugier seinen Erzählungen. Er hängt an seinen Lippen, wenn er von seinem neuesten Programmierauftrag berichtet. Und wenn es den anderen dann zu viel wird, dann fokussieren sie sich lieber auf das Spiel und wechseln das Thema. Dann wird wieder gelacht. Wie sehr Lauren dieses Lachen liebt. Das kindliche Kichern, das aus einem Heranwachsenden dringt und sie daran erinnert, dass er immer noch ihr kleiner Junge ist. Wenn Lauren mal das Zimmer betritt, kündigt Bragg dies schnell an. Meine Mom ist hier. Und die Stimmen der anderen verstummen. Nur Louis, selbstbewusst wie er nun mal ist, sucht das Gespräch zu ihr. Hi Mom, was geht? Schallt es dann durch den Raum. Und Lauren ist interessiert, möchte wissen, wer dieser Junge ist, von dem ihr Bragg immer so positiv berichtet. Sie fragt ihn, wie ihm New York gefällt, warum er an einem Freitagabend vor dem PC abhängt und nicht unterwegs ist. Ob er schon viel von New York gesehen hätte? Nein, antwortet er dann. Er muss viel arbeiten, hatte noch kaum Zeit, die Stadt zu erkunden. Er ist müde und deswegen bleibt er heute lieber zu Hause. Hm, denkt Lauren. Vielleicht malt sie ja den Teufel an die Wand, aber ist das nicht seltsam? Ein 18-Jähriger, der mit 13- und 14-Jährigen abhängt? Der immer online ist und immer bereit ist, mit Bragg zu spielen? Sie verwirft den Gedanken schnell. Bestimmt ist das ganz normal in den Kreisen. Bestimmt alles ganz harmlos. Bragg und Louis verbringen immer mehr Zeit auf dem Server. Louis bereitet ihnen einen Privatraum vor, in dem sich nur die beiden austauschen können. Es sind intensive Gespräche, die sie da führen. Gespräche über ihre Zukunft und dass Bragg sein Leben nicht mit Schule vergeuden soll. Er ist ein kluger Kerl, hat was auf dem Kasten. Er soll sich nicht von den konventionellen Erwartungen seiner Umgebung einschränken lassen. Er ist zu Größerem bestimmt. Diese Schule, diese ganzen unnützen Fächer, wer braucht das schon? Wer braucht ein Studium? Sieh mich an, erklärt Louis. Ich habe die Schule mit 16 geschmissen und schau, wo es mich hingebracht hat. Ich führe ein multimillionenschweres Unternehmen. Bragg denkt nach. Er dachte eigentlich immer, dass er mal studieren würde. Aber das, was Louis da sagt, ergibt Sinn. Denn was war mit Mark Zuckerberg? Der hatte sein Studium doch auch nie beendet. Und Steve Jobs hatte das College auch nie zu Ende gebracht. Und hat es ihnen geschadet? Sicherlich nicht. Vielleicht hat Louis ja recht. Vielleicht muss Bragg umdenken, sein Leben neu definieren. Und in ihren Gruppengesprächen mit seinen anderen Freunden geht es ebenfalls heiß her. Louis erklärt den anderen, dass sie sich nicht von den Mainstream-Medien einlullen lassen sollen. Das sei alles gelogen, was sie da in den Nachrichten erzählen. Er weiß das. Sieh dir mal den Syrienkrieg an. Alles nur Fake News. Da geht es viel schlimmer her. Menschen werden da auf der offenen Straße enthauptet. Er wüsste das, war selbst sowohl in Syrien als auch in Ägypten stationiert. Er würde sich auch bald nochmal auf den Weg nach Syrien machen, um dort auszuhelfen. Eine noble Geste, denken die anderen. Eine Geste, zu der es aber nie kommen wird, denn Louis' Flug nach Syrien wird ganz plötzlich storniert, weil am Flughafen eine Bombe hochgegangen sei. Es ist wohl dieser Tropfen, der das Fass an ungewöhnlichen Geschichten zum Überlaufen bringt. Das kann doch alles nicht stimmen. Nie und nimmer, denken Braggs Freunde. Louis lügt, und das zum wiederholten Male. Und diesmal sind es keine lustigen Lügen mehr, keine witzigen Geschichten aus seinem New Yorker Penthouse. Seine radikalen Ansichten, seine Erzählung von einem Krieg, den er ganz bestimmt nie mit ansehen hat müssen, sie sind gruselig, erschreckend, beängstigend. Liam ist der Erste, der sich gegen Louis ausspricht, ihn mit dem Verdacht konfrontiert. Etwas, das Louis ganz und gar nicht gefällt. Er mutet ihn, schaltet ihn stumm. So wie ein nach dem anderen, der es wagt, Zweifel anzubringen. Nur Bragg bleibt. Und als dieser fragt, wo seine Freunde hin seien, erklärt Louis kühl, dass sie Mist über ihn erzählen und dass schließlich sein Server sei und er hier tun und lassen könne, was er will. Zunächst denkt sich Bragg nichts dabei. Auch nicht, als seine Freunde auf ihn zukommen und ihn beginnen, vor Louis zu warnen. Mit dem stimmt was nicht. Komm, lassen wir es einfach sein und suchen uns einen neuen Server. Aber Bragg versteht nicht. Was haben sie denn gegen ihn? Und wieso sollte er seinen Freund einfach im Stich lassen? Er hat ihm nichts getan. Nein, im Gegenteil. Er unterstützt ihn, motiviert ihn. Er versteht ihn einfach. Zu Hause angekommen, lockt sich Bragg wieder ein. Hey, erklingt Louis' Stimme. Du, ich hab da schlechte Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Was ist los? Fragt Bragg. Weißt du, ich bin vorhin aus Versehen in einen anderen Raum gestoßen. Da haben sie über dich gesprochen. Wer? Na, deine Freunde. Sie haben gesagt, dass sie dich nicht mögen. Dass sie dich hassen. Wer hat das gesagt? Ich verstehe nicht. Es war Liam. Und Matt. Bragg, du brauchst sie nicht. Mach dir nichts draus. Du hast doch mich. Du hast unsere Freundschaft. Vergiss sie einfach. Aber Bragg kann nicht vergessen. Das sind doch seine Freunde, oder? Er muss noch mal mit ihnen reden. Und in einem letzten Gespräch versuchen seine Freunde ihn erneut zu warnen, pochen darauf, dass Louis nicht der ist, für den er sich ausgibt. Aber Bragg sieht das nicht. Nein, er sieht einen Freund in Louis, seinen einzigen Freund. Während sich die anderen von dem Server verabschieden, bleibt Bragg Louis treu und verabschiedet sich stattdessen von seinem alten, bekannten Leben. Er kapselt sich ab, geht nicht mehr zu den Treffen der Army Cadets, unterhält sich nicht mehr mit seinen Freunden auf dem Schulhof. Da, wo einst ein lachender Pausenclown die anderen zum Lachen brachte, sitzt nun nur die Hülle seiner selbst. Bragg, ich hab dich gerufen. Du hast noch keine deiner Hausarbeiten erledigt. Bragg, bitte hilf mir kurz, dann kannst du weiterspielen. Louis sagt, ich muss das nicht machen. Lauren hört Louis' Stimme in Braggs Ohr. Du musst das nicht machen, hör nicht auf sie. Und es reicht. Endgültig. Lauren hatte sich das alles lange genug angesehen, hatte genug Verständnis für Bragg gezeigt, für seine Launen, für sein verändertes Wesen, aber jetzt reicht es ihr. Lass mich mit ihm reden, befiehlt sie Bragg. Er schiebt seinen Stuhl zur Seite und zeigt auf den Bildschirm. Er öffnet ein Chatfenster und Lauren beginnt zu tippen. Warum redest du so mit Bragg? Ich bin seine Mutter, ich erziehe ihn, nicht du. Was soll das alles? Louis antwortet, warum zwingst du ihn, all diese Dinge zu tun? Er will nicht in die Kirche, er glaubt nicht an Gott. Warum soll er also gehen? Das ist unsere Familienzeit. Es ist eine Stunde jede Woche, die wir gemeinsam verbringen. Etwas, das uns Freude bereitet. Aber das tut es nicht für Bragg. Er ist ein guter Sohn. Schau ihn dir mal an. Er trinkt nicht, raucht nicht. Warum darf er dann nicht das tun, was ihm Spaß macht? Mit mir zu spielen. Laurens Hände versteifen sich. Was fällt diesem Typen ein? Und hastig fliegen ihre Finger über die Tastatur. Dann klickt sie auf Senden und steht auf. Alles, was wir machen, tun wir, weil wir Bragg lieben, weil wir eine Familie sind, weil ich seine Mutter bin und nur das Beste für ihn will. Und das war's. Ende der Geschichte. Und es ist das Ende. Denn Lauren kann nicht mehr. Sie kann das nicht akzeptieren. Bragg, wir müssen reden, beginnt sie das Gespräch. Sie hatte Barry zu sich bestellt. Es ist ihr wichtig, dass Braggs Vater da ist und dass sie an einem Strang ziehen. Bragg, wir kennen diesen Jungen nicht. Wir wissen nicht, wer er ist und wir trauen ihm nicht. Aber er hat ein gutes Herz, das weiß ich, fleht Bragg. Nein, Bragg, du bist 14, das weißt du nicht. Das kannst du nicht wissen, du kennst ihn nicht. Und wir fühlen uns nicht wohl damit, dass du weiter mit ihm Kontakt hast. Wir hatten angeboten, dass wir ihn kennenlernen würden. Das hat er ausgeschlagen. Er hat gesagt, er hat keine Zeit dafür. Und das reicht. Aufgelöst rennt Bragg in sein Zimmer. Er muss nochmal mit Louis sprechen, muss ihm von alledem berichten. Meine Eltern flippen aus. Sie drohen mir, den Computer wegzunehmen. Was denken Sie denn, wer ich bin? Bragg, es wird alles gut. Wir müssen nur noch ein bisschen abwarten. Dann beruhigen Sie sich wieder. Aber damit würde er nicht recht behalten. Es würde sich nicht beruhigen. Denn Lawrence und Barrys Entscheidung steht fest. Louis muss aus dem Leben ihres Sohnes verschwinden. Wie oft haben sie Geschichten von irgendwelchen alten Männern gehört, die sich als Jugendliche ausgeben, nur um sie dann in der Realität missbrauchen zu können? Oder was wäre, wenn er zu einer terroristischen Organisation gehört und Kinder zu radikalisieren versucht? Weshalb sonst sollte er so oft von Syrien und dem Krieg sprechen? Das Internet kann so gefährlich sein und Sie als Eltern haben doch die Verantwortung dafür, dass Ihrem Sohn nichts zustößt. Lauren kontaktiert die Polizei. Bragg hatte ihr mal den vollen Namen von Louis mitgeteilt und dass er ursprünglich aus Essex kommt. Sie berichtet den Polizisten von ihren Sorgen, ihre Befürchtung und bittet sie, nach einem Louis Danes zu suchen. 12 Minuten lang berichtet sie von Veränderungen in Bragg und dass diese einzig Louis zuzuschreiben sind. Seit nun 9 Monaten geht das so und sie weiß einfach nicht weiter. Die Polizisten versprechen ihr, in ihrer Datenbank nachzusehen. Und wenn sie etwas finden, dann würden sie natürlich tätig werden. Das Gespräch endet. Aber Laurens Bemühungen sind noch lange nicht am Ende. Sie spricht mit anderen Eltern, mit anderen Freunden von Bragg. Und egal, wie oft er sie versucht umzustimmen, seinen Eltern erzählt, wie wichtig Louis für ihn ist, dass er der Einzige ist, der seine Interessen teilt, seine Eltern geben nicht nach. Und so hört er auf, sie überzeugen zu wollen und akzeptiert ihre Entscheidung. Das ist es einfach nicht wert, erklärt er. Er wird nicht weiter um eine Freundschaft zu jemandem kämpfen, den er gar nicht persönlich kennt. Zunächst zeigen sich Lauren und Barry skeptisch. Ist er tatsächlich zur Besinnung gekommen? Versteht er, dass sie nur das Beste für ihn wollen? Um sicherzugehen, dass dies nicht einfach nur eine fadenscheinige Ausrede ist, konfiszieren sie seinen Computer. Wenn Bragg telefoniert, dann spitzen sie die Ohren, lauschen, ob der Name Lewis fällt oder ein Pseudonym, das passen könnte. Aber sie hören nichts. Stattdessen sehen sie, dass der alte Bragg immer mehr zum Leben erwacht. Ein Bragg, der wieder lacht, der wieder am Essenstisch sitzt und von etwas anderem als Videospielen berichtet. Der sich zu Weihnachten einen Hoodie wünscht und es kaum abwarten kann, ihn endlich anzuziehen, als er ihn auspackt. Ihr Bragg, ihr liebster Sohn, den sie so lange vermisst haben, er ist wieder da und beginnt sein Leben wieder neu aufzubauen, wieder Anschluss zu finden. Und wo ginge das besser als auf einer Klassenfahrt nach Spanien? Bragg freut sich ungemein auf diese Zeit und genießt sie in vollen Zügen. Vielleicht hat das auch mit dem einen gewissen Mädchen zu tun, das er auf der Fahrt kennenlernt und mit der er das ein oder andere Selfie postet. Bragg ist wie ausgewechselt, als er wiederkommt, ist selbstsicher, ist fröhlich und Barry war noch nie so froh, seinen Sohn wieder in die Arme schließen zu können. Alles würde gut werden. Da waren sie sich nun sicher. 16. Februar 2014, Sonntag. Bragg schließt die Tür seines Zimmers in Barrys Wohnung. Hey, ich würde schnell zu einem Freund rübergehen. Wir möchten ein bisschen an seinem PC herumwerkeln. Und Barry lächelt. Er freut sich, dass Bragg etwas Zeit mit Freunden verbringen möchte. Und das diesmal nicht vor einem Bildschirm. Nachdem sie die positive Veränderung von Bragg wahrgenommen haben, haben sie ihm seinen Computer auch zurückgegeben. Zur großen Freude von Bragg, der nun endlich wieder seinem Hobby nachgehen konnte. Zu wem gehst du denn? Soll ich dich schnell fahren? Fragt Barry. Ich gehe nur zu Max, das ist nicht so weit, alles gut. Und Barry nickt, schnappt sich seinen Jungen und umarmt ihn. Bragg greift nach seinem Rucksack und verlässt das Haus. Er blickt ein letztes Mal zurück und winkt. Barry schaut ihm verträumt hinterher. Kurze Zeit später empfängt er ein SMS von Bragg. Er würde gern über Nacht bleiben. Sie haben Pizza bestellt, es ist noch so nett und morgen beginnen doch eh die Ferien. Wir sehen uns dann morgen, beendet er die Nachricht. Was Barry nicht weiß, ist, dass sie sich nicht wiedersehen würden. Dass er seinen über alles geliebten Sohn nie wiedersehen würde. Denn Bragg ist nicht zu Max gelaufen. Stattdessen stieg er in ein Taxi, das ihn in das 30 Meilen entfernte Essex bringen sollte. Und was dort geschah, ist der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht werden. Essex Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Ein leises Atmen erfüllt die Leitung. Dann beginnt jemand zu sprechen. Ein junger Mann. Er spricht ganz ruhig. Fast zu ruhig, wenn man bedenkt, was er gleich zu sagen hat. Okay. Hallo? Bitte schicken Sie die Polizei und Spurensicherung zu meiner Adresse. Was meinen Sie damit? Entgegnet die Dame am anderen Ende des Hörers. Ein Freund ist vorbeigekommen und er und ich, es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen und ich bin der Einzige, der es überlebt hat. Sagen Sie mir gerade, dass Sie jemanden getötet haben? Ja, das tue ich. Und mit wem spreche ich hier? Mein Name ist Lewis Daines. Lewis hatte, noch bevor er diesen Anruf tätigte, Fotos an die vier Freunde von Bragg geschickt. Die vier, mit denen sie früher zusammengespielt haben. Von denen Bragg sich distanziert hatte, wegen Lewis. Er schickte ihnen Fotos von einem blutüberströmten Bragg. Und schrieb, dass Bragg gestern zu ihm gekommen ist und er war ganz aufgelöst, fast depressiv. Er wollte sich etwas antun. Er griff nach einem Messer, das Lewis auf seinem Nachttisch liegen hatte und lief auf ihn zu. Im Gerangel gewann Lewis Überhand, griff nach dem Messer und stach ihm in seinen Hals. Er wehrte sich, dann drehte sich Lewis und schlitzte ihm die Kehle auf. Braggs Freunde verstehen die Nachrichten nicht. Aber wenn er sich doch etwas antun wollte, warum ist es dann Lewis, der ihn verletzt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Oder ist das alles ein schlechter Scherz? Haben die beiden das zusammen ausgeheckt? Es muss ein Scherz sein. Denn sonst würde das bedeuten, dass ihr Bragg, ihr Freund, tot ist. Zur gleichen Zeit erhalten Braggs Eltern Besuch von der Polizei. Sie müssen ihnen die Nachricht überbringen, die man keinem Elternteil jemals ausrichten möchte. Niemals möchte man in ihre angsterfüllten Augen blicken und ihnen sagen müssen, dass ihr Sohn ermordet wurde. Denn das alles war kein Unfall. Es gab keine Auseinandersetzung. Lewis Daines hatte ein teuflisches Spiel mit Bragg gespielt. Ein Spiel um Leben und Tod. Ein Spiel, das bereits ein Jahr andauerte. Lewis hatte Bragg seit einem Jahr gegroomt. hatte ihn mit Lügen zu seinem Freund gemacht und dabei immer schon nur Böses im Sinn gehabt. Denn Louis Daines ist nicht der, für den er sich ausgegeben hat. Er ist 19 Jahre alt, arbeitslos und lebt allein in einem Apartment in Essex. Als Kind wurde er von seinen Eltern vernachlässigt und zog von einer Pflegefamilie zur nächsten. Mit 16 Jahren brach er die Schule ab und zog in seine eigene Wohnung. Seitdem verbrachte er jede freie Minute auf seinem Server, sprach mit Hunderten anderer Spieler und versuchte, sie zu einem Treffen zu überreden. Breck war der Erste, der zugestimmt hatte. Und wie er ihn überzeugen konnte, wie er ihn überredet hat, ist nur eine weitere seiner grausamen Maschen. Denn Louis und Breck haben nie aufgehört, in Kontakt zu stehen. Louis hatte ihm ein Zweithandy zukommen lassen, mit dem sie weiterhin sprechen konnten, ohne dass seine Eltern das mitbekämen. Louis war nie weg. Er war immer da, steckte in seinem Ohr und erzählte immer wieder, was für ein großartiger Mensch Breck doch sei, dass er für Großes bestimmt ist und Louis ihm helfen würde, all seine Ziele zu erreichen. Er isolierte ihn, sagte, dass seine Mutter die beiden zu trennen versuche, dass sie der Kern des Problems war. Er tat alles dafür, dass Brecks einziger Fokus auf ihm lag. Kurz vor seiner Klassenfahrt gestand Louis ihm dann, dass er krank sei, sehr krank, und er die Belastung, seine eigene Firma zu führen, nicht länger aushalten könnte. Er würde Breck sein Unternehmen übergeben, er vertraue ihm. Und er wäre natürlich an seiner Seite, so lange, bis er den Dreh raus hat. Breck konnte diese Lügen nicht durchblicken, konnte die Maschen nicht erkennen. Für ihn war Louis sein Freund. Seit über einem Jahr waren sie befreundet. Er konnte sich nicht vorstellen, zu was dieser angebliche Freund in der Lage sein würde und ließ sich auf das Treffen ein. Louis bat ihn darum, alle Festplatten, seinen Laptop und sein Handy mitzubringen. Für die Übergabe natürlich. In Wahrheit brauchte er sie, um Beweismittel zu zerstören. Als die Polizei Louis' Wohnung betritt, finden sie sie in einem Waschbecken voller Wasser liegen. Aber einen Gegenstand hatte Louis übersehen. Hatte nicht geahnt, dass Breck auch sein iPad im Rucksack dabei hatte. Und dieses iPad eröffnet den Ermittlern eine neue Sichtweise. Es eröffnet die Wahrheit, die unzähligen Nachrichten, die Breck und Louis ausgetauscht haben. Sie finden Aufzeichnungen von Gesprächen zwischen Breck und seinen Eltern, die er Louis zukommen lassen hat. Sie finden die leeren Versprechen und Worthüllen, mit denen Breck umgarnt wurde. Sie finden ein Jahr voller Lügen und Vorbereitungen auf diesen Moment. Denn das tödliche Treffen hatten sie bereits Wochen zuvor ausgemacht. Das Taxi wurde 2 Wochen vorher vorbestellt. Man fand Kaufbelege von Louis nur wenige Tage zuvor, die Panzertape und Kondome aufführten. In seiner Wohnung findet man Brecks aufgeschnittene Klamotten und das besagte Tape, das wie zu einer Schlaufe gebunden wurde. Es gab keine Auseinandersetzung, keinen Kampf. Breck war voller Hoffnung in die Wohnung gekommen und dachte, dort einem Freund zu begegnen. Stattdessen wurde er von einem Mörder empfangen, der ihn fesselte, quälte, sexuell missbrauchte und letztlich durch einen Schnitt durch die Kehle getötet wurde. Er war einsam und allein, als er seinen letzten Atemzug nahm. Kein Freund in seiner Nähe. Für Lauren und Barry bricht ihre gesamte Welt zusammen. Ihr Breck starb an Laurens Geburtstag und an dem Tag starb auch ein Teil von ihr. Die Bilder, die Vorstellungen, sie lassen sie nicht los. Sind wir Albträume, die selbst am helligsten Tag nicht verschwinden wollen? Hat er gelitten? Hat er geschrien? Hat er nach ihnen gerufen? Was waren seine letzten Gedanken? Ihr Breck, ihr liebevoller, gutherziger Breck, würde nie wieder durch die Tür ihres Heimes treten. Sie würden sein tiefes, fröhliches Kichern nie wieder im Haus vernehmen. Würden nie herausfinden, was aus ihm einmal werden würde. Ob er Programmierer wird, zur Army geht, ob das Mädchen auf den Fotos mal seine Freundin werden würde. Niemand sollte sein Kind zu Grabe tragen. Und vor allem, niemand sollte sein Kind zu Grabe tragen, weil es ermordet wurde. Und während Louis zunächst noch an seiner Version festhält, von einem Unfall berichtet, sprechen die Beweise eine klare Sprache. Alles war geplant. Es war ein vorsätzlicher Mord. Einer, zu dem sich Louis kurz vor Prozessbeginn schuldig erklärt. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach frühestens 25 Jahren. Und während dieser neue Guilty Plea vielleicht eine Erleichterung bei Freunden und Familie hervorrufen sollte, schließlich erspart man sich damit einen langen emotionalen Prozess, so bringt dieser Schuldspruch auch eine traurige Gewissheit. Es war kein Unfall, es gab keinen Streit, kein Kampf, es passierte nicht aus Versehen, weil sich jemand nicht unter Kontrolle hatte, nicht weil Breck sich das Leben nehmen wollte und Louis ihm half. Es war Mord. Er war geplant und Louis ist schuldig. Und wenn er schuldig ist, sind wir es dann auch? Fragen sich Freunde und Familie. Hätten wir als Freunde nicht einschreiten müssen? Wir haben verstanden, dass Louis lügt. Hätten wir nicht versuchen müssen, Breck zu überzeugen, von ihm loszukommen? Wenn wir uns nicht distanziert hätten, wenn wir bei Breck geblieben wären, würde er dann noch leben? Hätte ich als Vater nicht sicherstellen müssen, wohin Breck geht? Hätte ich darauf bestehen sollen, dass ich ihm zu seinem Freund fahre? Hätte ich genauer hinsehen sollen, ob es ein zweites Telefon gibt? Ich bin sein Vater. Ist es nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass mein Kind in Sicherheit ist? Hätte ich als Mutter mehr Verständnis aufbringen müssen? Hätte ich seinen Computer nicht konfisziert, dann hätte er nicht im Verborgenen gehandelt. Hätte ich ihm den Kontakt nicht verboten, hätte er uns vielleicht von dem Treffen erzählt? Hätte ich mehr tun müssen und hätte ich mehr tun können? Nein, das hätten sie nicht. Keiner von ihnen. Das betonen die Ermittler. Sie haben alles getan, was sie tun könnten. Haben mit Breck gesprochen, ihn gewarnt, versucht, ihn von Louis fernzuhalten. Und sie haben die Polizei verständigt. Haben den Mitarbeitern von ihren Sorgen berichtet. Mitarbeitern, die Fehler begangen haben. Denn sie haben Louis Danes Namen nicht durch die Datenbank geschickt. Haben nur eine Stunde nach dem Telefonat die Akte geschlossen, ohne etwas zu tun. Und hätten sie mal nachgeschaut, dann hätten sie festgestellt, dass Louis kein unbeschriebenes Blatt ist. Dass es bereits einen Eintrag in seiner Akte gibt. Wegen sexueller Belästigung eines 15-jährigen Jungen, den er aus dem Internet kannte. Ja, diese Mitarbeiter hätten mehr tun können. Davon ist Lauren überzeugt. Sie hätten diesen Eintrag sehen müssen und Lauren verständigen müssen. Sie hätten Breck davon erzählen können. Vielleicht hätten ihn die Aussagen von Polizisten überzeugt. Breck wird an seinem 15. Geburtstag am 17. März 2014 beerdigt. Familie und Freunde trauern um ihren Verlust. Sie wissen, dass ihr Leben nicht mehr dasselbe sein wird. Ohne Breck fehlt ihnen etwas. Es reißt ein tiefes, dunkles Loch in ihr Leben. Aber sie möchten, dass aus seinem viel zu frühen Tod auch etwas Gutes entsteht. Sie gründen die Breck Foundation, die schon in den ersten Wochen über 25.000 Pfund einnimmt. Dieses Geld soll genutzt werden, so wie es Breck gewollt hätte. Sie möchten Kindern damit den sicheren Umgang zu Computern ermöglichen. Brecks Eltern möchten, dass ihnen diese Welt, die Breck so sehr liebte, offen steht und sie gleichzeitig verstehen, welche Gefahren dahinter stecken können. Lauren besucht noch heute Schulen, um über die Gefahren des Online-Groomings aufzuklären. Sie teilt Brecks Geschichte und will, dass die Warnsignale erkannt werden. Es waren 5 andere in ihrem Clubhouse. 4 konnten diese Signale erkennen und sich distanzieren. Ihr Breck war der eine, dem es nicht gelang. Und wenn sie durch diese Geschichte, wenn sie durch das mehrmalige Durchleben der schlimmsten Situation ihres Lebens auch nur das Leben eines einzelnen Menschen retten kann, dann ist es all den Schmerz wert.
Das ist einfach nur, also ich hatte ja gar keine Ahnung, in welche Richtung es sich entwickelt. Also so ein bisschen Ahnung, aber man weiß ja trotzdem immer nicht, wie es dann ausgeht. Und ich finde, es ist einfach so ein unglaublich trauriger Fall. Also natürlich einmal, ja, gerade was du am Schluss erzählt hast mit der Polizei, hat mich dann doch nochmal auch sehr wütend gemacht irgendwie. Dass man da diese Bedenken, die Mutter hatte, die ja wirklich legitim sind und wichtig und dass da nicht mal nachgeguckt wurde, weil es dauert ja nicht so lange, einen Namen vielleicht einfach mal in den Computer einzugehen und zu gucken, ob da vielleicht was bei rauskommt. Einfach nur, um ihr notfalls das zu sagen, hey, vielleicht ist alles in Ordnung. Vielleicht, man weiß es halt nicht, ne?
Ja, das ist ein gutes Thema, das du ansprichst, denn das ist was, glaube ich, sehr viele Personen frustriert hat, Lauren und Barry natürlich ganz besonders. Und sie haben die Polizei auch in einem Zivilprozess verklagt. Sie haben sich außerhalb der Öffentlichkeit geeinigt und sie hat auch eine Summe X zugesprochen bekommen. Was ihr aber fast noch wichtiger war, weil man hat es sich natürlich angeschaut, man hat ermittelt, warum sie nicht kontrolliert haben. Und die Personen waren halt überfordert. Sie haben die Gefahr in diesem Szenario nicht erkannt. Sie wussten nicht, was Grooming ist. Sie wussten nicht, wie gefährlich das sein kann. Und deswegen, was ihr eigentlich viel wichtiger als das Geld war, ist eine neue Regulierung, die dann ins Leben gerufen wurde. Und zwar, dass es eine Checkliste gibt. Also wenn du einen solchen Anruf bekommst, dann gibt es bestimmte Punkte, auf die du achten sollst, Warnsignale, weil die Person eben gar nicht so richtig, sie haben einfach die Gefahr gar nicht gesehen als solches. Für sie war es, naja, das sind ja nur Kinder, die spielen nur im Internet, was soll schon passieren? Und genau das ist ja das Problem. Da kann sehr, sehr, sehr viel passieren.
Ja, ich glaube, das ist das Problem, wenn man Menschen da hat, die sich mit bestimmten Sachen dann nicht auskennen. Und natürlich, sie haben es nicht erkannt, deswegen sind sie davon nicht ausgegangen, dass es eine Gefahr ist. Aber das ist halt das Problem. Und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich so wichtig, dass es halt diese Checklisten gibt, aber auch Fortbildung. Weil wir jetzt mittlerweile wissen, dass ja einfach auch so viel an Kriminalität im Internet stattfindet. Und wenn man dann einfach Menschen hat, die vielleicht selbst noch nicht einmal bei Social Media waren oder vielleicht so maximal bei Facebook und sich halt wirklich mit nichts auskennen, ist das halt einfach so eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Wissen und der Realität, eine Diskrepanz, die jetzt in diesem Fall halt dann sehr gefährlich ist. Wobei, ich muss sagen, selbst wenn sie die Gefahr nicht erkannt haben, Namen, einfach mal, wenn man einen konkreten Namen hat, hätte man ja vielleicht einfach mal gucken können, was es damit absolut auf sich hat. Finde ich so ein bisschen, weil wenn man einen Anruf hat und da ist jemand, der sehr, sehr besorgt ist, vielleicht auch einfach mal denken, hey, ich erkenne das nicht, aber einfach nur, um sicher zu gehen, gucken wir einfach mal, weil natürlich haben diese Menschen sehr, sehr viel zu tun. Aber trotzdem geht es ja um ein Kind.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Und vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber, sie hat halt nicht beim Notruf angerufen, sondern einfach in dem nächsten Polizeirevier. Ja. Und was es jetzt aber auch nicht erklärt. Aber trotzdem sollten...
Nee, ich glaube, das erklärt es sogar noch weniger. Weil beim Notruf natürlich, da hast du ganz viele akute Anrufe. Da hast du Sachen, wo es um ganz konkrete, super gefährlich, akut gefährliche Situationen geht. Weil ich finde, gerade wenn du in der Polizeiwache beispielsweise oder Polizeiinspektion anrufst, nicht im Notruf, genau da sollte dann doch vielleicht diese eine Minute Zeit noch da sein, am Computer den Namen kurz einzugeben.
Ja.
Viel mehr als beim Notruf tatsächlich.
Ja, total, weil die natürlich eine ganz anderes Aufkommen haben. Und es war eben in der Datenbank. Also es war nicht in irgendeiner Akte irgendwo begraben, sondern es war ja, wir sind ja jetzt in einem Zeitalter, wo alles auch schon digitalisiert wurde. Also wo, und es gab da nicht die Ausrede, oh, das war noch nicht up to date, sondern es gab diesen Hinweis in der Datenbank. Und das ist halt etwas, was wirklich hier schiefgelaufen ist. Und ich verstehe da voll und ganz. Die Eltern geben sich ja eh eine unfassbare Schuld, so oder so schon, auch Freunde. Aber wenn du dann noch diesen Aspekt hast, wo man wirklich das Gefühl hat, vielleicht hätte es dadurch vermieden werden können, man weiß es natürlich nicht, aber dann, es muss so unfassbar tragisch machen. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Das finde ich halt so traurig von dem, was du erzählst, dass sich halt auch seine Freunde Vorwürfe machen, weil das sind auch Kinder.
Ja,
und
total.
Man, ich glaube, das Problem ist, man geht ja auch erstmal nicht davon aus. Und ich glaube, gerade als Kind, dass man dann mit diesem Schuldgefühl durchs Leben gehen könnte, das finde ich halt unglaublich tragisch. Weil ich finde nicht, dass sich ein 14-jähriges Kind, ein 14-jähriger Junge Vorwürfe machen sollte, dass er da hätte, weil sie haben ja versucht, ihm das zu sagen und haben gesagt, hey, das stimmt doch irgendwas nicht und so. Und ja, seine Mutter hat es ja auch versucht und das finde ich halt so. Sie haben ja Sachen versucht und ich glaube, gerade wenn sie denkt, hey, es wird besser und ich sehe diese Sachen, dann ist es natürlich, das ist ja auch so eine, ich sag mal, typischer Aspekt zum Beispiel vom Grooming, aber auch von anderen Manipulationstechniken, dass man die Menschen halt von ihrer Umwelt trennt, sodass die Umwelt diese spezifischen Sachen dann irgendwann nun mal auch nicht mehr mitkriegt.
Ja.
Und das hat er ja ganz bewusst gemacht, indem er halt ihm zum Beispiel dieses Handy gegeben hat und so. Ja. Und als Eltern denkt man dann, oh, mein Sohn blüht wieder auf, es geht ihm gut, er hat ein Mädchen kennengelernt, er hat eine ganz tolle Zeit auf dieser Fahrt gehabt. Weil es halt eben so hin manipuliert wurde von Louis, dass das auch das ist, was sie sehen.
Ja, eigentlich ganz gut, dass du jetzt schon so ein bisschen, weil ich habe noch vorbereitet so ein paar Punkte, was Online-Grooming bzw. Cyber-Grooming ist, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht jedem so ein Begriff ist. Also ich glaube, dass viele von euch das kennen. Das kommt ja ganz oft auch in anderen True-Crime-Fällen vor. Aber ich habe trotzdem noch mal kurz ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Vielleicht auch, was es für Warnsignale gibt und ein paar Statistiken, die ich tatsächlich sehr erschreckend fand. Und deswegen, vielleicht erzähle ich euch dazu noch mal ganz kurz was. Bei dem sogenannten Grooming handelt es sich oftmals um Erwachsene, die Beziehungen zu einer minderjährigen Person forcieren, um diese dann später in sexuelle Bahnen zu lenken. Und das kann eben auch in Person passieren oder wie heute in dem Fall online. Das ist eine Definition, die so in Deutschland benutzt wird. Wenn man sich das im englischsprachigen Raum anschaut, dann ist es tatsächlich noch viel weiter. Da geht es nämlich nicht unbedingt um Erwachsene, die Kinder groomen, sondern da beinhaltet das auch ganz oft Erwachsene zu anderen Erwachsenen. Und ich persönlich finde es fast ein bisschen passender, weil gerade wenn man das online überträgt, kannst du nicht mal ausschließen, dass jemand volljährig ist, nicht dasselbe, ja, also die auch Opfer davon werden kann, beziehungsweise Betroffene sein kann. Und Online-Grooming kann auf jeder uns bekannten Plattform eigentlich stattfinden. Also wir haben es heute in Spieleforen gesehen oder auf Servern, wie es ja bei uns so war. Aber das kann genauso auf Social Media stattfinden oder eben auch in Chaträumen. Und Grooming ist ein längerer Prozess. Also wir haben es ja auch gesehen, die Person versucht über einen längeren Zeitraum ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das kann über Monate oder sogar Jahre gehen, bevor es überhaupt zum ersten Mal eindeutige sexuelle Aufforderungen gibt. Und die große Gefahr beim Online-Grooming ist eben, dass die Person sich auch halt verstecken kann, dass sie hinter einem Alias sich versteckt. Also sie kann Alter, Aussehen und Herkunft beliebig erfinden und damit auch ein viel größeres Vertrauen aufbauen. Und den Tätern geht es oftmals entweder darum, pornografische Fotos oder Videos zu erhalten oder sich im wahren Leben zu treffen. Und letzteres kann dann auch mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Straftaten verbunden sein, wie eben einer Vergewaltigung, Körperverletzung oder eben Mord. Und ich finde, wenn man an Grooming denkt, dann hat man immer so ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Gerade wenn man vielleicht an Chaträume denkt, dann hat man immer dieses Gefühl von, das sind Kinder, die von alten Menschen irgendwie aufgefordert werden, gleich Bilder zu schicken. Und ich glaube, das wird halt dieser Problematik überhaupt nicht gerecht. Denn wie man ja hier gesehen hat, hier geht es ja um was ganz anderes. Also es ist nicht das, was man vielleicht kannte, also was ich zum Beispiel kannte als Teenager, waren wir manchmal bei Knuddels und haben einfach so ein Penisbild bekommen. So. Aber das ist ja hier was ganz anderes. Es geht ja wirklich darum, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und man konnte eben in dem Fall, finde ich, heute auch sehen, dass es gab ja, also man weiß es nicht hundertprozentig, weil man natürlich nicht alle Gespräche dann nachvollziehen konnte, aber es gab ja gar nicht diese sexuellen Avancen, die Louis überhaupt ausgesprochen hat. Sondern es war ja eigentlich dieses Verhältnis, was sie sich aufgebaut haben, was er extrem manipuliert hat und ihn isoliert hat, das ist ja auch schon, was du gesagt hast, und eigentlich in so einem Anführungszeichen freundschaftlichen Verhältnis war, überhaupt nicht im sexuellen. Und dass das aber am Ende ja trotzdem wahrscheinlich eine Motivation war, wenn man sich anschaut, was halt leider dann passiert ist. Und so ein paar Warnsignale, also wenn man zum Beispiel Freunde hat oder selber Kinder hat, dann gibt es bestimmte Warnsignale, auf die man achten kann. Zum Beispiel, dass sie anfangen, Dinge zu verheimlichen. Die Person könnte ruhiger, in sich gekehrter, teilweise sogar traurig wirken. Also hat eben vielleicht eine Änderung in der Person selbst. Und sie können oftmals abgelenkt wirken, haben Stimmungsschwankungen, verstecken ihr Telefon und können es auch zum Beispiel nicht abstellen. Und das Problem ist an diesen Warnsignalen, ich weiß nicht, vielleicht ist euch das jetzt auch schon bewusst geworden, das sind halt auch ganz typische Warnsignale, eben zum Beispiel, wenn man in die Pubertät kommt, wenn man gereizt ist, wenn die Hormone sich irgendwie, also es sind Sachen, die man eigentlich sehr oft kennt von Teenagern so oder so und dann nicht unbedingt als so extremes Warnsignal entdeckt. Aber, und das ist halt das Wichtige und das sagen eben ganz viele Organisationen, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen, ist, man soll es einfach beobachten, man soll mit den Personen darüber sprechen und einfach ein Vertrauensverhältnis generell versuchen aufzubauen, indem Kinder zum Beispiel sich einem auch einfach anvertrauen. Und wenn man dann zum Beispiel selber feststellt, dass vielleicht eine Person, mit der man Kontakt hat, ungewöhnliches Verhalten an den Tag legt, dann gibt es da auch noch ein paar Warnsignale, was halt zeigen könnte, dass es ungesundes Verhalten ist. Zum Beispiel, wenn die Person extrem viele Nachrichten schreibt, sagt, dass die Konversationen geheim bleiben müssen, auch öfter mal fragt, ob man alleine ist oder ob jemand im Raum ist oder ob die Eltern reinkommen und wenn die Person eben ganz explizite Forderungen stellt, also zum Beispiel im sexuellen Bereich und dann möglicherweise sogar mit diesen Forderungen dann die Person erpresst und sie manipuliert und auch isoliert. Und was man tun kann, wenn man eben selbst betroffen ist, ist natürlich, sich einer Person anzuvertrauen, jemandem, dem man vertraut. Das können die Eltern sein, das können Freunde sein, aber auch zum Beispiel Vertrauenslehrer. Und natürlich dann auch zur Polizei zu gehen, das anzuzeigen, weil das eben wahnsinnig wichtig ist, weil die Straftaten, die eben sich daraus ergeben können, halt echt gravierend sind. Und wenn man das als Elternteil mitbekommt, dann ist es halt wirklich, dann ist Fingerspitzengefühl gefragt, weil man eben auf jeden Fall ruhig bleiben sollte, das Gespräch suchen sollte und eben diese vertrauensvolle Umgebung schafft, in der Kinder über alles reden können. Und ich glaube, das ist nicht nur beim Grooming so, sondern bei allem. Mhm. Und wir wissen ja einfach, dass es so viele Probleme in dem Konsum mit Internet gibt. Und gerade Kinder, die jetzt aufwachsen, die wachsen ja schon von ganz frühem Alter irgendwie mit Social Media auf, mit Internet. Und ich glaube, dass die Lösung zu ganz vielen diesen Dingen ist, eben, dass Kinder mit einem reden und sich das irgendwie trauen, darüber zu reden. Und man selbst eigentlich als Elternteil gar nicht so viel tun kann. Es gibt aber natürlich auch Apps, die man installieren kann. Es gibt ja auch bei Videos diese Kindereinstellungen und Sichereinstellungen. Und was auch hier eigentlich ganz gut ist, und das ist eigentlich schon so das Ende so vom großen Ganzen, es gibt viele Videos, die auf diese Problematik aufmerksam machen. Zum Beispiel haben Lauren und auch die Freunde von Breck so ein Video gemacht, was in vielen Schulen gezeigt wurde. Das verlinken wir euch. Und ich habe ein paar Zahlen gefunden, die ich tatsächlich sehr erschreckend fand. Ich bin gespannt, was du auch sagst, Marieke. Und die sind jetzt aus den USA. Ich habe leider keine Statistik zu Deutschland gefunden. Aber in den USA hatte man eben Kinder an Schulen befragt. Und 20% der Teenager haben gesagt, dass es schon mal zu diesen Grooming-Vorfällen kam, indem sie um explizite Bilder gefragt wurden oder Videos danach gefragt wurden. Und nur 25% dieser Teenager haben das dann auch ihren Eltern gesagt oder überhaupt irgendwem geteilt. Und wenn man sich das anschaut, dann waren bei diesen Schülern 70% Mädchen, die gesagt haben, dass sie sowas schon mal mitbekommen haben, und 30% Jungs. Und der Großteil der Täter ist im Alter zwischen 18 und 55. Und das Alter, das durchschnittliche Alter der Betroffenen ist zwischen 11 und 15. Und dann habe ich noch etwas gelesen, das fand ich extrem, und ich glaube, dass das sehr, sehr wahr ist, weil viele Kinder sich dieser Gefahr gar nicht bewusst sind. Und tatsächlich haben 75% der befragten Kinder gesagt, sie wären bereit, persönliche Informationen zu teilen im Austausch für Geschenke oder Ähnliches. Und 16% haben sogar gesagt, sie würden dafür auch jemanden im echten Leben, also in der Realität treffen, obwohl sie die Person nur online kennen. Und 8% davon haben gesagt, sie haben sogar schon mal jemanden getroffen. Also viele Zahlen jetzt gerade. Aber ich dachte, vielleicht zeigt das nochmal so ein bisschen das Bild. Und es ist eben etwas, was mit diesen Informationen zum Beispiel geht Lauren halt in ganz viele Schulen und klärt immer wieder auf und hat eben die Hoffnung, dass sie dadurch was bewirken kann. Und ja, wenn euch generell der Fall auch noch interessiert und sie, dann kurz zu meiner Quelle, kann ich euch eine Doku, beziehungsweise es ist halt ein Video von BBC empfehlen, das heißt Murder Games, und da erzählt eben die Familie den ganzen Fall, man hört die Freunde sprechen, die Mutter, den Vater, auch die Geschwister, die das natürlich auch wahnsinnig getroffen hat, und ich kann euch das wahnsinnig empfehlen, es ist sehr, sehr, sehr emotional, aber ein ganz tolles Video zu dem Fall.
Ich finde natürlich erstmal die Zahlen, die du genannt hast, sehr erschreckend, aber natürlich auch wieder irgendwie dann auch nicht überraschend, wenn man sich einfach anguckt, was das einfach für eine gute Plattform halt auch für sowas ist. Mhm. Was ich noch hinzufügen wollte, auch gerade für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal ein Problem habt, egal welcher Art, und ihr geht vielleicht auch zu einer Vertrauensperson, sei es ein Lehrer oder sei es Eltern oder ältere Geschwister, und ihr habt vielleicht auch das Gefühl, dass die Person eure Sorgen nicht ernst nimmt in der Situation, hat das erstmal eigentlich gar nichts mit euch zu tun, sondern kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Person damit nicht wirklich umgehen kann oder so. Aber das heißt nicht, dass nicht irgendwer anders da draußen eure Probleme ernst nimmt und euch helfen kann. Sei es zum Beispiel ein anderer Lehrer oder eine andere Lehrerin oder ein anderer Elternteil, Geschwister, Tante. Also ich glaube, manchmal haben wir ja das in Fällen schon gehabt, dass Kinder sich vielleicht auch anvertraut haben und dass das vielleicht die erste Reaktion darauf nicht so war. Aber das wollte ich nur noch mal so sagen. Ja, total. Also manchmal, also falls ihr vielleicht mal an eine erwachsene Person kommt und die das gar nicht ernst nimmt, was ihr erfahrt, oder ein Freund oder eine Freundin, die das nicht ernst nimmt und sagt, ihr sollt euch nichts einbilden und ihr sollt euch nicht aufspielen, hat das erstmal nichts mit euch und der Sache zu tun. Also keine Angst haben, verzagen.
Ja, absolut.
Und euch notfalls einfach noch an eine zweite Person wenden und euch dadurch einfach nicht verunsichern lassen. Weil das ist einfach eine Sache, die manchmal einfach passiert. Und in so einem Fall, gerade wenn euer Bauchgefühl euch sagt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, redet mit Menschen darüber. Und wie gesagt, nur weil eine Person vielleicht gerade auch nicht den Kopf hat oder davon überfordert ist oder selbst nicht weiß, wie man damit umgeht, heißt es nicht, dass nicht andere Erwachsene das auch können. Und es gibt ja auch immer ganz tolle Telefonnummern, wo man anrufen kann und so. Also wollten wir nur nochmal vielleicht hinzufügen auch, lasst euch nicht verunsichern, falls mal auch jemand nicht eure Sorgen ernst nimmt, weil es wird Leute geben, die eure Sorgen ernst nehmen werden.
Ja, genau. Also ich glaube, das mit Bauchgefühl beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, man hat da, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl mit jemandem hat und sich und man sich unwohl fühlt, dann ist es eben super wichtig, darüber zu reden. Und vor allem eine Sache, die ich auch immer wieder in der Recherche gelesen habe, ist, dass die Personen, die eben betroffen sind davon, sich ganz oft schämen. Dass sie das Gefühl haben, wenn sie darauf reingefallen sind zum Beispiel schon und ein Video oder ein Foto irgendwas geschickt haben, dass sie sich schämen und dann sich nicht mehr trauen, überhaupt darüber zu reden und dann in diesen Teufelskreis reinkommen und vielleicht noch mehr machen, weil sie dann erpresst werden. Und ihr müsst euch nicht schämen. Wenn sowas schon mal passiert ist, dann kriegt man das alles geregelt und man findet für alles eine Lösung.
Und selbst wenn ihr an eine Person geratet, die darauf negativ reagiert, aber es ist auch das Problem der Person, weil die Person vielleicht in dem Moment einfach kognitiv nicht in der Lage ist, damit richtig umzugehen, aber das Problem seid dann nicht ihr. Wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt und gerade wenn ihr irgendwas gemacht habt, wo ihr denkt, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dann ist es eigentlich, oder wenn ihr das Gefühl habt, dass da was ist, was ganz, ganz schlimm ist, das ist eigentlich immer genau der Zeitpunkt, wo es gut tun wird, mit jemandem zu reden. Ja. Und wo es gut ist, wenn jemand zuhört und euch vielleicht auch die Last von den Schultern nimmt. Also, lasst euch gesagt sein von uns. Es wird irgendwen geben und es ist einfach total wichtig, über solche Sachen zu reden, weil niemand, gerade wenn ihr jung seid, ist dafür gemacht, das auch mit sich selbst auszumachen.
Ja, total. Und ich glaube, man muss es jetzt keinem sagen, aber offensichtlich so gerade, ich weiß das, ich spiele ja selber auch und ich spiele in Servern und ich kenne genug Leute nur online und habe sie auch persönlich noch nicht getroffen, weil ich einfach mit denen spiele. Und es geht natürlich jetzt nicht darum zu sagen, so man kann keine Freundschaften online schließen. Im Gegenteil, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die ganz tolle Freunde gefunden haben. Aber, und ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit jeglichem Konsum online. Also als wir da, unsere erste Folge war ja diese Online-Dating-Folge und die Hinweise, die wir damals gegeben haben, kann man jetzt auch eins zu eins übertragen. So, wenn man sich treffen möchte, dann sollte man vorsichtig sein. Man sollte es vielleicht an einem öffentlichen Ort machen. Man sollte Personen, Eltern, Freunden unbedingt sagen, wo man ist. Vielleicht kommt auch jemand mit. Vielleicht macht man es mit mehreren Personen am Anfang. Also all diese Tipps, die man grundsätzlich kennt von anderen Treffen, die gelten hier natürlich auch. Und es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, die meiste Zeit sind das ja, findet man dadurch auch wirklich sehr gute Freunde.
Und wenn es eine Person ist, die zum Beispiel sagt, dass es mega uncool ist, da jetzt jemanden mitzunehmen, dann ist das vielleicht auch keine coole Person selbst.
Genau.
Weil jemand, der Lust hat, mit euch befreundet zu sein, wird es auch akzeptieren, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich erst mal an einem sicheren Ort treffen und ich habe Bock, dass meine große Schwester mitkommt. Hast du damit ein Problem? Wenn die Person damit ein Problem hat, ist die Person selber wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also das spricht für mich halt einfach gegen eine coole Person.
Absolut. Und das sehe ich auch so.
Deswegen, genau, wenn euch irgendwer da irgendein schlechtes Gewissen machen möchte, dann würde ich mir kein schlechtes Gewissen machen lassen.
Genau. Und dann ist es auch voll okay, wenn man so Freundschaften abbricht oder sie online belässt, weil dann hat man immer noch so die gewisse Distanz zumindest.
Ja, und wir reden ja jetzt wirklich über jüngere Leute, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Thema jetzt ja wirklich, und du hast es ja auch schon angesprochen, nicht spezifisch für junge Leute ist, weil wir haben das ja auch schon so oft gesehen über Sachen, die Freundschaften, die im Internet geschlossen wurden. Wir hatten ja zum Beispiel den Knuddels-Killer, den Knuddels-Mörder, wo sowas passiert. Und es erinnert mich auch total an diese Geschichten, wo Frauen oder Männer im Internet jemanden kennenlernt und die Person dann möchte, dass sie immer mehr Geld schicken.
Ja, stimmt.
Dass es irgendein Problem ist. Und das passiert Menschen jeder Altersklasse, dass man ins Internet geht, dass man sich vielleicht auch verliebt.
Ja.
Dass man sein Herz verliert an eine Person und dann immer mehr Geld gibt, immer mehr Geld. Und Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass hier auch ganz stark mit der Scham, wie du gesagt hast, von den Betroffenen gespielt wird, weil man wirklich dann Angst hat und denkt im Nachhinein vielleicht, wie konnte ich das denn glauben? Aber genau darauf ziehen diese Menschen ja bewusst ab. Und das ist ihre Masche, Leuten dieses Gefühl genau zu vermitteln, dass die Leute Herzklopfen haben und so. Und ich glaube, das ist einfach nur menschlich, da vielleicht dann auch erstmal, vielleicht auch manchmal drauf reinzufallen. Und wenn es nicht eine menschliche Reaktion auch von vielen Menschen wäre, würden diese Menschen diese Maschen ja auch nicht durchziehen, ne?
Ja, genau. Und das ist es eben. Es ist sowas Menschliches, irgendwie Freundschaft, Liebe und so weiter zu suchen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat sie, dann akzeptiert man wahrscheinlich Dinge auch, die man vielleicht sonst in so einem ganz rationalen Verhältnis nicht machen würde. Und alles das, Freundschaft, Liebe, ist ja emotional gesteuert, ganz viel.
Ja.
Das heißt, es gibt einfach keinen Grund, sich zu schämen, aber wichtig ist es, dass man dann irgendwann vielleicht wirklich mit jemandem darüber spricht, wenn man das Gefühl hat, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat dann.
Ja, und ich frage mich auch so ein bisschen, weil wir haben ja jetzt aktuell so eine sehr, sehr, ich sag mal, einzigartige Situation in der Gesellschaft, dass halt, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich wieder, viele Kontakte eingeschränkt werden und viel Leben halt auch online stattfindet und sehr viele Menschen sehr, 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 sehr einsam sind und eine verzweifelte Einsamkeit. Und deswegen, also frage ich mich, das würde mich total interessieren, ob das wahrscheinlich bestimmt auch solche Verbrechen auch nochmal fördert.
Ganz sicher.
Und ob da, es wäre ja cool, wenn bestimmt werden irgendwann mal Zahlen erhoben, wie sich solche Sachen entwickelt haben, weil ich kann mir vorstellen, dass es da einen ganz, ganz starken Anstieg aktuell einfach gibt.
Das glaube ich auch. Also davon bin ich fast überzeugt, weil wenn ich mir selber so in meinen Freundeskreis gucke, wie viel mehr man online gemacht hat, mit Menschen auch, die man nicht kannte sonst so, und dass man dann vielleicht eher dann geneigt ist, sobald es sich dann wieder entspannt, das ins reale Leben zu holen, und dass Leute genau das ausnutzen, diese Abgeschiedenheit so ein bisschen, die man spürt. Also ich bin fast sicher, dass das...
Und dieser Among Us-Hype auch. Es gibt einfach so viele, oder wahrscheinlich sogar Animal Crossing, ich weiß es nicht, aber es gibt ja aktuell so viele Möglichkeiten und Plattformen eigentlich, wo sowas ja auch theoretisch dann stattfindet.
Ja, zum Beispiel ein ganz bekannter Server ist ja Discord. Also ich bin sicher, dass viel im Discord bekannt ist. Das ist ja genau das, was wir heute im Fall kennengelernt haben. So, das ist eine Plattform, wo super viele hunderte Menschen, tausende Menschen untereinander kommunizieren, und das kann, und keiner kann das überwachen im Großganzen. Und ich glaube, dass ganz viel, weil Twitch ja auch super groß jetzt auch geworden ist, es gibt es ja auch schon super, super lange, aber ich glaube, dass die Pandemie da auch mehr Leute zu Twitch geholt hat. Das sieht man ja auch bei einzelnen Streamern, wie extrem die gewachsen sind dadurch. Gerade durch so Spiele wie Among Us zum Beispiel. Und wer sich so in Servern aufhält, der weiß einfach, für was für immense Zahlen an Mitgliedern die zum Teil haben. Und das kann eben dann schnell ausgenutzt werden. Und ich glaube, deswegen wollte ich diesen Fall auch machen, weil ich das Gefühl hatte, es ist so ein Thema, was ich total wichtig finde. Und gerade, und wie du gesagt hast, ich finde bei Kindern natürlich, da hast du noch eine ganz, ganz andere Zielgruppe, aber das kann tatsächlich jedem passieren. Und deswegen finde ich es eigentlich ich wollte was zu Grooming sagen, weil Lauren das eben sehr wichtig ist, dass dieser Begriff auch genutzt wird in dem Zusammenhang mit Brexmord. Aber an sich ist das halt ein ganz anderes. Also es geht noch viel tiefer gehend, weil es eben nicht nur Kinder betrifft und nicht nur so sexuelle Handlungen, weißt du? Ich habe das Gefühl, es kann auch in ganz andere Richtung gehen. Es können auch einfach wirklich böswillige Menschen da sein, die wirklich keine guten Absichten haben. Und das kann, sexuell ist das eine, aber wie du auch gesagt hast, zum Beispiel Geld kann auch eine andere Motivation sein. Und ich glaube, kann man auch eine endlos lange Liste führen an möglichen Gründen.
Ja, weil ich auch das Gefühl habe, das ist einfach auch oft neben diesem Endziel einfach auch ein bisschen um Kontrolle einfach geht.
Ja, genau.
Und dass das vielleicht für manche Menschen auch so ein Nervenkitzel ist. Ja, aber ich finde es interessant, weil ja auch gerade bei Grooming, zumindest im englischsprachigen Raum, ja auch diese Sache besteht, zum Beispiel junge Menschen in die Prostitution zu drängen.
Ja,
beziehungsweise sie dahin zu groomen, dass sie quasi dann prostituiert werden durch beispielsweise Zuhälter und so. Oder sowas gibt es ja auch immer wieder. Also ich weiß, ich habe das Gefühl,
dass Menschenhandel auch tatsächlich.
Genau, also ich habe das Gefühl, dass das im englischsprachigen Raum auch viel mehr noch präsent ist, dass es da dieses Grooming gerade von Minderjährigen gibt in diese Richtung.
Ja.
Und
ja, total.
Ja, ich find's super interessant, weil der Fall, den ich für nächste Woche recherchiert habe, eventuell, also deswegen vor dieser Folge bin ich total gespannt jetzt, was du sagst zum Fall nächste Woche, weil es was ganz anderes ist, aber mir jetzt einfach gerade noch so ein paar,
ja,
nicht mal Parallelen, aber so ein paar Verbindungspunkte irgendwie aufgefallen sind. Und das, ja, finde ich jetzt, jetzt bin ich doppelt gespannt auf nächste Woche.
Ich auch. Bin sehr gespannt.
Das weiß gar nichts, ne?
Nee, bin sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Wir verlinken euch, also ich verlinke euch die Doku. Ihr braucht übrigens einen VPN, um das zu gucken. BBC ist ja immer nur für UK zugänglich. Und aber ich würde, wenn ihr eh einen VPN habt oder wenn ihr eh mal überlegt habt, ich würde es euch wahnsinnig ans Herz legen. Es ist so unfassbar schön gemacht und so emotional. Ich habe ein paar Tränchen vergossen am Ende, weil man natürlich auch sehr viele Bilder von Breck sieht und von seiner Familie und dieser ganzen Dynamik und eben von diesen Freunden, die auch diese Schuldgefühle zeigen. Und es ist so herzzerreißend. Und ja, empfehle ich euch sehr, da mal reinzugucken. Und noch ein paar andere Links dann zu dem Video und so weiter verlinken wir euch auch. Und damit wir vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break!
Yay! So, ich bin ja jetzt wieder mit der Puppy Break dran und ich habe heute keine Puppy Break, sondern eine Kitty Break mal wieder, weil ich diesen Fakt gelesen habe und ihn so amüsant fand und irgendwie habe ich das Gefühl, er hat auch eine kleine Verbindung zu True Crime. Auf jeden Fall historisch interessant. Disclaimer vorweg. Ich habe diesen Fakt im Internet gefunden und auf der einen Internetseite war auch eine Quelle für diesen Fakt verlinkt. Und zwar ist es die Zeitung Montreal Gazette vom 26. Mai 1964, die berichtet hat, dass eine Woche vorher eine niederländische Zeitung von einer sehr spannenden Entdeckung in der niederländischen Botschaft in Russland, also in Moskau, berichtet hat. Und zwar berichtet die Gazette, dass es in der Botschaft zwei siamesische Katzen gab. Und die Katzen hätten wohl eigentlich immer in dem Arbeitszimmer des Botschafters geschlafen, bis sie dann irgendwann einmal quasi so wach geworden sind und sich seltsam verhalten haben. Und als die Botschaftsmitarbeiter dann dem seltsamen Verhalten auf den Grund gehen wollten, haben sie kleine Wanzen gefunden. Das heißt, die Katzen haben wohl immer gehört, wenn die Wanzen angesprungen sind, weil, also wir kennen das ja auch, Mikrofone haben ja schon so einen leichten Ton. Und dann haben die Katzen darauf reagiert. Angeblich haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der niederländischen Botschaft die Wanzen nicht entfernt und stattdessen dann immer so Fake-Gespräche in der Nähe der Wanzen aufzeichnen lassen. Wie gesagt, in der Zeitung stand, dass die niederländische Zeitung das berichtet hat, dass die Botschaft das aber noch nicht bestätigt hat. Aber ich habe mal ein bisschen weiter geguckt. In den 60er Jahren und in den 70er Jahren und auch danach gab es sehr oft Wanzenfunde in verschiedenen Botschaften. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich stimmt.
Das finde ich ja interessant. Also,
ja.
Hä? Dann wurden die so missbraucht.
Ich habe auch erst gedacht, so seltsam und habe auch versucht, dann noch mehr rauszufinden. Aber es ist halt einmal diese digitalisierte Ausgabe von der Montreal Gazette, wo das drin steht. Ansonsten ist es halt nur so bei Facebook-Posts und so. Aber ich habe gedacht, wenn das damals in der Zeitung geschrieben wird, die sich auf eine andere Zeitung bezieht. Und selbst wenn es nicht stimmt, ich habe gedacht, das ist eine sehr amüsante Geschichte. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Sinn ergibt, weil wir wissen ja, dass Tiere auf bestimmte Töne reagieren, auf die wir nicht reagieren.
Ja, stimmt.
Und wir wissen ja auch, dass kleine elektronische Geräte auch wirklich eigene Töne und so abgeben können. Also fand ich ganz amüsant.
Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, die Vorstellung. Eine sehr coole Kitty-Break.
Yay!
Unsere Katzenfans da draußen. Und hast du uns auch eine Empfehlung mitgebracht?
Ja, also ich habe nicht so, ja, eine ungewöhnliche Empfehlung. Wobei, nicht so ungewöhnlich. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich Actionfilme ganz gerne mag. Und bei Netflix gibt es einen neuen Film, der so, ich sag mal, leichte Action ist. Und zwar geht es um den Film Red Notice mit dem Mann von Blake Lively. Wie heißt er nochmal?
Ryan Reynolds. Ich liebe das,
Ryan Reynolds.
Der Mann von, aber ich finde das völlig richtig.
Ja, der Mann von Blake Lively, also Ryan Reynolds, spielt die Hauptrolle neben The Rock, also Dwayne The Rock Johnson. Liebe ich ja, den Mann. Und Gal Gadot spielt mit. Und es geht um den Most Wanted Kunstdieb der Welt und seinen Konkurrenten, eine unbekannte Person namens The Bishop. Und ich will gar nicht viel spoilern. Es ist einfach, weil Ja, also wenn ihr Action mögt, wenn ihr schöne Locations mögt, auch wenn sie teilweise ein bisschen unecht aussehen und einfach lustige Dialoge zwischen The Rock und Ryan Lively, Reynolds, kann ich euch das ans Herz legen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Es ist sehr, sehr schnelllebig. Ich habe mich sehr gut amüsiert für die Zeit. Sogar mein Freund, der ja eigentlich nicht auf Actionfilme steht, fand es gut und hatte eine gute Zeit. Also wenn ihr was Kurzlebiges gucken möchtet, kann ich euch Red Notice bei Netflix ans Herz legen.
Ich habe den schon mal gesehen auf meiner Startseite und ich habe ganz der viel, ich folge halt Ryan Reynolds und Blake Lively auf Instagram und deswegen habe ich so ein bisschen Promo dafür gesehen. Aber ja, muss ich, also wollte ich mir auch angucken. Aber ich
er ist einfach so lustig. Ich finde, dass, also ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm als Ryan Reynolds, aber er ist ja wirklich lustig. Er ist gutes Timing.
Sehr, sehr lustig.
Und The Rock auch. Und das ist so ein gutes Zusammenspiel. Also es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Also wenn ihr wirklich auf so klamaukige Filme steht, perfekt.
Ja. Meine Empfehlung geht in eine komplett andere Richtung. Also während Marieke jetzt noch in Action geladen ist, wollte ich langsam in Weihnachtsstimmung kommen, aber ganz, ganz langsam. Und habe deswegen einen Netflix-Film geguckt. Ich freue mich schon sehr auf die ganzen Weihnachtsfilme, die auf Netflix kommen. Und der heißt Love Heart. Und ist mit Nina Dobrev. Und
oh mein Gott, den habe ich geguckt.
Ja, ich fand ihn.
Der ist super.
Ja, ich fand den auch super. Ich muss sagen, es ist jetzt keine Empfehlung, weil es der beste Film ist, den ihr seht, aber es ist mehr die Empfehlung, ihr könnt jetzt langsam anfangen, kitschige, trashige Weihnachtsfilme zu gucken. Ich werde übrigens dieses Jahr wieder versuchen, mir meinen eigenen Adventskalender quasi zu machen und jeden Tag einen Weihnachtsfilm zu gucken ab dem 1. Dezember. Jetzt habe ich jetzt einen mir schon vorweggenommen, aber es gibt ja sehr, sehr viele Filme. Und ja, vielleicht ist das eher so die Empfehlung, so jetzt langsam schon mal zu versuchen. Und wer das auch testen möchte, der kann ja gerne mir sagen immer, was für Filme er guckt. Und dann können wir zusammen gucken quasi.
Das ist so eine gute Idee.
Ja,
ich liebe so kitschige, trashige Weihnachtsfilme, ist einfach top.
Ja, ich finde, es ist auch die perfekte Jahreszeit dafür. Und einfach nur, so keiner dieser Filme hat eine extreme Botschaft oder Message. So, sie versuchen es dann immer so reinzusneaken, ja, aber es ist halt immer dieses ganz klischeehafte. Und ich liebe es. Ich liebe es. Deswegen, das ist meine Empfehlung für euch heute.
Mit einer coolen Oma. Ich finde, das ist auch immer ein
guter
Selling Point.
Und die ist so toll. Ich finde generell, ich finde diese Familie einfach so witzig und so.
Oh mein Gott, die Brüder.
Und die Freundin von dem Bruder liebe ich auch so sehr. Die, also, wenn ihr es guckt, dann wisst ihr, es ist einfach so eine. Es ist halt wirklich mal wieder so ein ganz typischer Weihnachtsfilm, aber ganz toll gecastet und. Ich fand es sehr schön. Mich hat es sehr unterhalten.
Ja.
Und damit kommen wir jetzt aber zu etwas Kontroversem in unserem Podcast. Unseren Hot Takes. Hast du denn einen Hot Take heute?
Ja.
Oh.
Ja, ich habe einen Hot Take und ich habe den schon richtig, richtig lange. Ich glaube, seit einem Jahr oder so. Habe ich immer nicht gemacht. Aber jetzt habe ich gedacht, es ist der passende, perfekte Zeitpunkt, weil es jetzt auf die Weihnachtszeit losgeht.
Okay.
Und zwar geht es um Geschenke. Und ich wünsche mir, und das ist, ich weiß, dass es nichts für alle ist, aber ich glaube, für viele Menschen könnte es etwas sein. Ich wünsche mir, es zu normalisieren, auch Secondhand-Sachen zu verschenken. Mm. Ich finde, gerade auch wenn es um Elektronik und so geht, natürlich ist das für viele Leute, wenn man so ein richtiger Aficionado ist, ist es wahrscheinlich total toll, das neue iPhone perfekt neu verpackt zu haben und so. Aber ich zum Beispiel habe letztes Jahr ein iPad bekommen, was Secondhand war. Und ich liebe mein iPad über alles und es ist super. Und ich glaube, ich habe das mal erzählt, meine Mutter wollte mir zum Beispiel auch mal eine Kaffeemaschine schenken und meinte einfach so, bestell dir bitte einfach die Kaffeemaschine, ich gebe dir dann das Geld. Hm. Und kurz bevor ich bestellen wollte, hat sie dann in so einer Verschenkengruppe gesehen, dass da jemand so die gleiche Kaffeemaschine verschenken wollte. Hm. Und dann hat sie die geholt, hat die einmal komplett sauber gemacht und entkalkt. Und seitdem steht die bei uns in der Küche. Und oder auch bei Büchern. Gerade auch sowas, es kann ja auch eigentlich total schön sein. Also ich verstehe auch, dass es total schön ist, neue Sachen zu haben. Aber ich wünsche mir auch, dass es irgendwie in der Gesellschaft auch normal sein kann, dass man jemandem was Secondhand schenkt. Und weil es ist günstiger, es ist nachhaltiger. Und der Gedanke dahinter ist ja derselbe. Und wenn die Sache genauso funktioniert, ist ja auch das Ergebnis dasselbe. Und ich glaube, dass das eigentlich was ist, was ich total schön finde, wenn man als Gesellschaft anfangen würde zu normalisieren, und ich bin mir sicher, dass viele das auch schon machen, Secondhand-Sachen einfach zu verschenken.
Ich glaube, es ist halt so ein bisschen, was du sagst. Ich glaube mehr diese Kommunikation, dass es okay ist. Weil ich glaube, ganz viele, die sonst vielleicht eher Secondhand einkaufen, zögern dann bei Geschenken, weil sie das Gefühl haben, naja, wie kommt das bei der anderen Person an? Aber wenn alle erstmal so eine Akzeptanz davon hätten und einfach sagen, also, und ich glaube, dass viele das auch haben. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand erwartet, immer neue Sachen zu schenken. Also vielleicht, aber wenn ich jetzt an mich und so an meine Freunde und Familie denke, ich glaube, keiner von denen würde wirklich aktiv sagen, oh mein Gott, das will ich nicht. Aber in meinem Kopf denke ich natürlich, oh nein, aber was, wenn sie es doch doof finden? Oder was ist, wenn dann jemand, keine Ahnung, weiß ich nicht, das Buch doch neu haben wollte? Gerade bei Büchern finde ich es halt, also da kommt es natürlich auf den Zustand an, aber es gibt so krass gute gebrauchte Bücher, bei denen du es halt kaum sehen kannst, dass die, manchmal wurden sie ja nicht mal gelesen. So, das siehst
oder
du.
Selbst wenn man es sieht, weil ich finde, manchmal von manchen Büchern gibt es zum Beispiel auch alte Ausgaben, die so schön sind.
Ja, total.
So, muss nicht unbedingt antiquariatsalt sein, aber ich finde, manchmal hat das auch total was. Ich meine, was ich natürlich auch, wovon ich auch Riesenfan bin, ich weiß, dass du davon auch größter Fan bist, ist zum Beispiel auch kleinere Läden zu unterstützen, zum Beispiel über Plattformen wie Etsy oder so, wo man direkt von kleineren Anbietern Sachen kaufen kann. Ist auch mega, mega cool. Aber wenn man es vielleicht gerade auch so was Elektronisches möchte oder so, ich habe das Gefühl, dass manchmal Menschen Angst haben, gerade bei Elektronik oder zum Beispiel auch Schmuck, aber genau da gibt es oft total tolle Angebote, vielleicht auch, die Secondhand sind. Und weil manchmal findet man bei eBay auch Sachen, die quasi Secondhand sind, aber fast noch eingepackt sind. Ich habe auch mal was verkauft, was ich einmal bekommen hatte, nicht gebraucht habe, und dann habe ich es einfach direkt weiterverkauft. Und manchmal kann man da, glaube ich, echt richtig gute Schnäppchen machen. Und deswegen, ich wünschte mir das einfach so, dass man sich, vielleicht kann man ja auch einfach drüber reden, und vielleicht gibt es ja Leute, die sich darüber freuen. Und ich denke, es gibt auch Leute, für die das absolut nichts ist. Und da muss man sie ja dann auch nicht zu ihrem Glück zwingen, weil es für sie kein Glück ist.
Ja, natürlich.
Aber ich glaube, grundsätzlich wäre es total cool eigentlich für die Gesellschaft, weil es einfach so viele Sachen gibt, sei es Kleidung, Elektronik, jedes Jahr, die irgendwie auf dem im Schrank einfach landet und nie wieder benutzt wird oder die einfach weggeworfen wird. Und
vor allem, wie du sagst, so, man muss es ja dann nicht machen. Und ich glaube, vielleicht hat es auch mit manchen so ein bisschen damit zu tun, wenn du natürlich zum Beispiel Personen hast, bei denen du nicht sicher bist, was du ihnen schenken kannst, dann willst du natürlich immer noch das Gefühl haben, ah, er kann es noch zurückgeben oder vielleicht umtauschen. Ja, das hast du natürlich bei gebrauchten Sachen nicht wirklich.
Also schreibt mal, vielleicht macht ihr das ja schon seit Jahren. Ich bin mir sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die das auch genauso schon seit Jahren machen.
Ja,
schreibt bestimmt mal, und vielleicht habt ihr ja schon mal was total Tolles bekommen. Ich zum Beispiel habe noch eine andere Sache, die ich secondhand mal bekommen habe. Ein paar Sachen für den Podcast, für die Aufnahme.
Ja, stimmt.
Weil die nämlich manchmal Sachen dann, die einfach 800 Euro kosten, und wenn man sie gebraucht kauft, sind es dann nur noch 400 oder 300 oder so, und das ist einfach richtig gut.
Ja, gerade bei Technik, also man muss dann schon sagen, es ist einfach so teuer, dass du wirklich dir bei jedem 50er, den du sparen könntest, macht schon einen Riesenunterschied.
Ja.
Also, mein Hotel geht gar nicht in Weihnachtsrichtung. Vielleicht hätte ich mir auch mal was überlegen sollen, was zu Weihnachten passt. Aber jetzt auf die Schnelle fällt mir an. Das ist auch ein Hot Take, den ich länger habe. Und ich bin da auch zu unkreativ, mir jetzt was anderes zu überlegen. Und ich weiß, dass ich dir Marieke schon mal gesagt habe. Und ich glaube, du hast gesagt, das ist gar kein Hot Take. Aber es ist mir jetzt egal.
Oh, ich bin gespannt.
Und zwar finde ich, dass halbtrockener Wein der beste Wein ist. Egal welche Sorte. Ich finde halbtrocken immer am besten. Aber
das ist schon.
Doch, ne? Okay. Dann ist ich finde nämlich auch, man merkt es, dass das ein kontroverser Hot Take ist, weil wenn man mal versucht, halbtrockenen Wein irgendwo zu finden, gerade in Restaurants, aber auch wenn du jetzt bei deinem Supermarkt deines Vertrauens bist, dann gibt es davon immer am wenigsten. So, es gibt immer, beziehungsweise lieblich ist, glaube ich, noch seltener, aber es gibt immer am meisten trockene Weine. Und im Restaurant gibt es ganz selten, also gibt es fast nie irgendwie halbtrockene Weine. Und aber ich finde den immer besser. Ich bin halt nicht so, das ist halt, ich meine, der Begriff sagt es ja schon, ich mag halt einfach dieses ganz staubtrockene halt irgendwie nicht. Ich mag gerne, wenn er noch so halb, so leicht angesüßt ist.
Ich glaube, man muss zwischen Staub, Trocken und Süß unterscheiden, weil Also ich mag zum Beispiel so liebliche Weine auch total, wenn es zu manchen Sachen, finde ich, passt das einfach total gut. Aber zum Beispiel trocken, wenn du dann halt die richtige Art von Wein hast, kann trocken ja trotzdem so frisch sein und spritzig, ja, sage ich mal, irgendwie. Ja. Und zum Beispiel mein aller Lieblingswein, der auch in meiner Budgetklasse ist, das ist ein Wein, den wir einfach an einem Ort, wo ich immer gearbeitet habe, immer ganz oft ausgeschenkt haben. Das war halt ein trockener Wein, wo ich vorher gedacht habe, das ist voll nichts, aber der war immer total leicht und schön und hat gut geschmeckt irgendwie.
Ja, ich glaube, also offensichtlich gibt es trockene Weine, die ich auch richtig gut finde und die ich auch gerne trinke. Mhm. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Trefferquote, also so mein Geschmack-Trefferquote, bei halbtrocken sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich den mag, als bei trockenen. Da bin ich dann, also ich weiß nicht. Und ich meine, ihr werdet das, wie ich die Sachen erzähle, festgestellt haben, dass ich kein besonderer Weinkenner bin. Da müsst ihr mir nicht sagen. Das weiß ich. Aber, und ich bin auch niemand, der sich da wahnsinnig auskennt und weiß. Ich mache es halt nur nach Geschmack und ich mache auch nicht, das passt jetzt zu, weiß ich nicht, Salat und das passt zu Pasta oder so. Ich trinke einfach Wein, der mir schmeckt. Und
das sollte man grundsätzlich machen.
Ja,
nur Wein trinken, der einem schmeckt.
Ja, ich bewundere ja Leute, die sich dann damit auskennen und so da Sachen rausschmecken, die ich halt überhaupt nicht rausschmecke. Aber zu denen gehöre ich halt nicht. Und deswegen bin ich dann nur so, ich probiere es und dann gibt es lecker oder nicht lecker.
Ja, ich finde, das sind auch die einzigen Kategorien, nach denen man eigentlich gehen sollte. Weil was bringt es, wenn man Wein trinkt, der gut zu Fisch passt oder was auch immer, aber er schmeckt einem nicht, dann hat der Wein ja nicht seinen Zweck erfüllt. Aber ich finde, wenn man halt gerade, wenn man so rumprobiert und so, kann man schon echt spannende Sachen immer. Also ich hatte halt, kurzer Disclaimer dazu, ich habe halt einen Job, den ich halt eine längere Zeit hatte, da haben wir einfach die Möglichkeit gehabt, super viele Weine immer durchzuprobieren, auch zu verschiedenem Essen und so. Und da hat man einfach total, und da hatte ich halt einfach Kollegen und Kolleginnen, die sich da so krass mit ausgekannt haben und so. Und ich fand es schon ganz spannend, wobei mein Weinverständnis ungefähr auf, glaube ich, Amandas Niveau rangiert.
Ich glaube, du kennst dich besser aus bestimmt.
Nee.
Ich glaube, noch schlechter als ich, geht fast gar nicht.
Nee, ich bin auch da ganz unten.
Ich trinke auch eigentlich nur Weißwein, also ich trinke keinen Rotwein, aber tatsächlich gibt es Freunde, die mich versuchen, immer auf die Rotwein-Schiene zu kriegen und ich versuche es. Langsam, aber sicher.
Also hatten wir nicht mal einen guten Rotwein?
Ja, wir hatten mal einen in so einer Gourmet-Box. Den fand ich tatsächlich ganz gut. Die haben wir mal als Weihnachtsgeschenk bekommen. Und den fand ich tatsächlich ganz gut. Und witzig, es war so lustig, vor ein paar Wochen, beziehungsweise Monaten ist es wahrscheinlich jetzt schon, hat eine Freundin von mir so geschrieben, so, oh mein Gott, sie hat so einen tollen Wein getrunken und lass uns doch mal abends treffen. Und es war ein Rotwein und ich musste den zeigen. Und es war so witzig, weil sie an dem Tag 3 unterschiedliche Rewes aufgesucht hat, weil es halt eine Rewe-Marke war und den nicht bekommen hat. Der war überall ausverkauft und dann konnte sie mir den nicht zeigen. Und dann haben wir einen anderen getrunken und der war auch gut. Aber das fand ich ein bisschen lustig, weil sie den so angepriesen hat. Sie meint, das ist der beste Rotwein, den sie jemals getrunken hat.
Oh Mann, jetzt mit dem, ja, auch spannend. Hast du den seitdem probiert?
Nee, bis jetzt noch nicht. Eigentlich muss ich noch mal fragen, dass sie mir das Foto schicken soll. Weil dann meinte sie nämlich, ihre Mitbewohnerin hat ihr gesagt, dass der auf Instagram rumging, so als der Wein. Und wahrscheinlich sind deswegen alle. Und an dem Tag war der halt auch noch im Angebot. Das heißt, die Leute sind dann wahrscheinlich.
Ja, dann wird der ausverkauft.
Aber ich wusste gar nicht, dass es Instagram-Fame-Weine gibt.
Aber ich glaube, es gibt manchmal so Produkte. Also neulich, manchmal ist es, glaube ich, auch Zufall, aber ich weiß, dass manchmal, wenn Leute ja Sachen empfehlen und dann gehst du, also nicht, das wäre jetzt schon recht lange nicht mehr irgendwie in der Drogerie, aber wenn du dann vor Ort bist, dass die Sachen manchmal einfach ausverkauft sind.
Das ist ganz, ganz schlimm, wenn ihr auf TikTok seid und dann gibt es irgendwelche Make-up-Sachen, die boomen, könnt ihr vergessen. Die findet ihr wochenlang nicht mehr. Das ist, alle rennen dann los und kaufen sich die Mascara oder was auch immer. Und ich weiß, dass das immer richtig schwer ist. Richtig sad.
Ja, richtig hart.
Also ich bin gespannt, was ihr sagt, was ihr, wenn ihr Wein trinkt, was ihr bevorzugt und wie ihr zu Geschenken steht, was ihr schon mal vielleicht auch verschenkt oder geschenkt bekommen habt, was Secondhand war. Könnt uns ja mal ein paar Nachrichten schicken, dann ist das Inspiration für Geschenke. Und ich glaube, dann war es das aber. Ich muss die Folge schneiden.
Amanda muss die Folge schneiden. Wir müssen es erstmal so hinkriegen, dass sie überhaupt 2 Tonspuren hat zum Schneiden.
Ja, es ist
also
alles,
drückt uns die Daumen.
Ja,
beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist es eh schon zu spät. Dann hat es geklappt.
Genau, wenn ihr es hört, hat es geklappt. Wenn ihr das hier nicht hört, hat es nicht geklappt. Genau, aber wir sind sehr optimistisch jetzt gerade. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies and Crime.
Tschüss.